spannenden Zuschauer gerade, haben wir uns noch im Best-of gesehen und jetzt live aus Bremen, hier ist 3 nach 9, schön, dass Sie da sind.
Etwas später als gewohnt, aber voller Tatendrang freuen wir uns auf eine ganz besondere Sendung mit Ihnen.
Mit einem Mann, der sich eine berufliche Auszeit gegönnt hat, um die Welt gereist ist und auf dieser Reise an einem Gummiseil hängend 134 Meter in die Tiefe gesprungen ist. Das muss was mit ihm und seiner Musik gemacht haben. Oder fragen wir Johannes Oerding. Schön, dass du da bist.
Was tun, wenn, Achtung, ein Meteorit plötzlich im Vorgarten landet? Und was passiert mit uns, sollten wir in die Nähe eines schwarzen Loches geraten? Das erzählt uns der preisdekorierte Astrophysiker Professor Heino Falke. Herzlich willkommen.
Vor exakt 20 Jahren wurde seine Kochkunst mit einem Stern ausgezeichnet. Und den hat er sich wirklich hart erarbeitet. Denn er wurde nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ali Güngörmüş ist bei uns.
Sie ordnet für uns ein, was im Iran gerade passiert. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Und wir freuen uns, dass sie extra für uns heute angereist ist, die ARD-Nahost-Korrespondentin Katharina Willinger.
Sie ist unsere liebste Tierärztin. Dieses Mal nimmt sie uns mit in den Dschungel Borneos, wo die Orang-Utans leben, die jetzt auch in Karnevalsstimmung sind, dank ihr. Wir freuen uns sehr auf Hanna Emde.
Zu ihm muss man eigentlich nicht so viel sagen. Alle kennen ihn, alle lieben ihn und für alle ist er der Litti. Fußballweltmeister Pierre Littbarski, herzlich willkommen in Bremen.
Pierre Littbarski, wir senden ja hier aus dem Studio in Bremen. Ne? Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Bremer Fußballfans?
Du hast ja gesagt, ich soll was Gutes sagen.
Mhm.
Ja.
Das war das Briefing.
Sehr faires Publikum. Die sind ganz gechillt hier, also nicht so stressig wie Kaiserslautern. Oh Gott. Und es macht hier Spaß. Ich komme immer gerne hierher, habe hier auch viele Freunde. Franco Denewitz, ehemaliger Mitspieler, Machet Otze. Also es sind schöne Erinnerungen hier und die hatten ja mal eine Supermannschaft.
Ja, kommt da keiner auf Sie zu und sagt, über das Tor des Jahres, 85, müssen wir nochmal sprechen?
Das war Zufall. Die haben mich durchlaufen lassen und dann habe ich dem Sitzen das erzählt.
Ja, wir haben es hier nochmal.
Da ist übrigens im Tor.
In Köln, aber gegen Bremen. So, Moment. Ja.
Oh. Wow.
Der Torhüter Budenski hat mich danach angelächelt. Da gibt es wirklich, also sollte man sich mal auf Video anschauen.
Ja, das war ja fast aus dem Sitzen, das Tor.
Ja, der konnte selber nicht fassen, ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, was ich gemacht hatte.
Ist man denn stolz auf so eine Auszeichnung, Tor des Jahres, oder nimmt man das so mit? So.
Naja, für das Tor im Sitzen dann reingehobelt. Nein, na klar, man freut sich, aber ich mache also lieber... So, ich habe immer einen Traum gehabt, wie ein Ball fliegen muss und ich konnte es nie erfüllen, bis Philipp Lahm bei der Weltmeisterschaft den Ball oben da reinschoss, hat er mir auch wieder was gestohlen. Also, man hat immer so eine Vorstellung, ich bin nur so Perfektionist, ähnlich vielleicht wie der Herr da drüben.
Und, wie Ali, der beim Kochen ein Perfektionist
ja,
ist.
Ja, gute Köche sind so, ja.
Ja.
Mal ein bisschen Gaga, seid ihr Fußballer auch so?
Nicht ein bisschen.
Das unterscheidet, Sie, das unterscheidet euch von Journalisten und Moderatoren. Die sind überhaupt nicht gaga.
Nee. Aber eins ist ja klar, ne? Als Pierre Littbarski 1990 Fußballweltmeister wurde, war Hanna Emde noch gar nicht geboren.
Och, was?
Ja, und trotzdem, das ist schlimm, ne? Wenn man das so realisiert.
Ich habe auch noch nicht gegessen.
Aber Fußball hat in deinem Leben trotzdem eine große Rolle.
Das stimmt.
Ne? Welche denn?
Ich habe selbst Fußball gespielt. Da war ich noch ein bisschen kleiner bei Rot-Weiß Beul.
Position?
Rechts außen. Abwehr.
Meine Position.
Ach, was?
Wieder eine Gemeinsamkeit.
Wir gemeinsam. Ja, so. Ali.
Hast du auch Fußball gespielt?
Ich habe auch Fußball gespielt, welcher Position?
Rechter Verteidiger war ich. Und ich habe in der Kreisliga habe ich gespielt. Und wir haben sogar Geld bekommen, wenn wir gewonnen haben. Aber wir haben nie gewonnen.
Wirklich so. Und wer war dein Idol?
Diego Maradona. Entschuldigung, tut mir leid. Also, Pia, bitte, sei mir nicht böse, aber Diego Maradona war mein Idol.
Ja, ja, der war auch grandios.
Ja, total.
Bis er auf Guido Buchwald traf. Im Finale. Ja. Ein Glück haben wir ihn kontrolliert.
Aber 86 war das schon, da war er
ganz
echt grandios. Ne? Ja. 90 war er schon ein bisschen älter, 4 Jahre älter. Das merkst du schon, finde ich, beim Fußball.
Das ist komisch, wenn du gegen wirklich grandiose Spieler spielst. Ich habe ja das selber gemerkt. Ich habe schon mal Spieler vorbeigelassen an mir. Alan Simons.
Aus Respekt?
Wenn da so ein grandioser Spieler, Johann Cruyff oder Maradona, da musst du auch so ein bisschen Killer sein wie Guido Buchwald. Ich konnte das nicht.
Wie schön, aber das ist ein wunderbarer Einstieg in die Sendung. Pierre Littbarski ist kein Killer. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich würde gerne unseren Professor fragen, wenn man aus Köln kommt, verbietet sich da die Frage nach dem Lieblingsverein?
Das ist der FC. Das ist einfach so. Wobei tatsächlich mein jüngster Sohn für eine kurze Zeit wegen Miroslav Klose Bremen-Fan war. Aber es hat sich zum Glück dann wieder gelegt.
Katharina, es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass viele Journalisten eigentlich die Sportschau moderieren wollen. Hatten Sie auch mal Ambitionen in diese Richtung?
Nee. Nee, gar nicht. Aber ich habe tatsächlich mal eine Weile mit Fußball Geld verdient. Allerdings nicht mit dem Spielen, sondern ich habe während der Uni über Kreisliga-Fußballer wie dich Spielberichte für die Heimatzeitung tatsächlich geschrieben und wurde da nach Zeile gezahlt. Ich kann nicht mehr sagen, wie viel. Aber ich habe mehr verdient als Ali, glaube ich.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt, mit Wetten habe ich beim Fußball Geld verdient. Gott sei Dank nicht.
Nee. Und da hat man so gut verdient? Ich erinnere mich noch, das war so ungefähr die gleiche Zeit, da hat man dann irgendwie für einen Artikel, man war dann den ganzen Abend bei irgendeinem Schützenverein oder irgendwo und hat dann da gesessen und seine Artikel geschrieben und dann gab es am Ende 12,63 Mark.
Nee, es war mehr und es war schon Eurozeit. Und ich habe tatsächlich nur telefonieren müssen. Ich musste mir die Spiele Gott sei Dank nicht selbst ansehen.
Gott sei Dank. Also ich meine...
Gleich viel besser eingestiegen. Gleich viel besser eingestiegen.
Wir steigen jetzt ein in unsere Runde mit Pierre Littbarski. Viele werden sich fragen, warum reden wir nicht über das Freundschaftsspiel zwischen der Schweiz und Deutschland, das heute stattgefunden hat. Der Grund ist, dass wir die Sendung kurz vor Spielbeginn aufgezeichnet haben. Also nicht wundern, wir haben es nicht irgendwie versäumt oder verpasst, sondern wir kennen es einfach noch nicht, das Ergebnis. Aber ich würde Pierre Littbarski, der eine Legende ist für so viele von uns, fragen, ob er sich eigentlich noch alle Spiele der Nationalmannschaft anschaut und alle anderen wichtigen Spiele, Champions League auch.
Ja, du musst ja heute 4 Abos haben, damit du alles abdecken kannst. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo was gesendet wird. Früher gab es ja die Bundesliga-Konferenz. Das finde ich schon gar nicht mehr, weil das mal da ist. Ich gucke alles. Jedes...
Aber Herr Littbarski, da kann ich Ihnen sagen, hier, wir haben nämlich gerade Johannes Oerding vergessen.
Nein, ich habe den nicht vergessen.
Hast du nicht vergessen?
Ich wollte ihn einbringen, besonders perfide, weil Littbarski hat gesagt, Bremer Publikum ist so diszipliniert. Ihr Herz schlägt für einen Verein, der, glaube ich, ziemlich auffällig ist, so vom Verhalten.
Ja, er strahlt heraus, der FC St. Pauli. Oh, okay. Nicht immer fußballerisch, aber...
Sie waren, wenn ich alles richtig verfolgt habe, gerade auf Weltreise, was aber überhaupt nicht heißt, dass Sie nicht verfolgen, was Pauli macht.
Nee, ich habe natürlich auch diverse Abos und ich erinnere mich dran, der Aufstieg, den habe ich dann tatsächlich morgens um 6 Uhr auf Hawaii, glaube ich, geguckt und... Da muss man dann auch dabei sein. Das ist wie früher mit den Autorennen. Wenn man da Fan war, muss man auch nachts aufstehen. Und das habe ich gemacht. Jedes Spiel wurde immer verfolgt. Ganz wichtig.
Gehst du auch ins Stadion?
Ja, ja. Ich habe auch eine Dauerkarte und bin immer da, wenn ich denn da bin.
Ich stehe für meinen Lieblingssport auch in der Nacht auf, muss ich wirklich sagen.
Also, was ist dein Lieblingssport?
Tennis.
Ja. Lieblingsspieler gibt es auch noch, oder?
Aber hallo, Jannik Sinner. Okay. Spielt heute gegen Zverev in der Nacht.
Manchmal, wenn wir in der Maske sitzen für 8:45 und es läuft ein Spiel, wir haben so, zwischen uns ist ein Schrank, also ich sehe Giovanni nicht, aber ich höre, was er macht. Und dann hörst du immer dieses Ball, Blick, 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 dieses Aufschlagen des Tennisballs auf dem Platz, weil er dann während der Maskenzeit sich ein Spiel angucken muss, weil es genau in dem Moment läuft.
Hm. Herr Lippe-Baske, Sie kennen ja beides. Sie kennen die Realität als Spieler und als Trainer. Als Spieler, da haben wir gerade eine fantastische Dokumentation gesehen, die läuft im Kino, nämlich Ein Sommer in Italien, die, nur zur Erklärung, für jene, die keine Bildchen mehr hatten im Hanuta, das war die Fußballweltmeisterschaft in Italien. Ich war da auch zeitweilig als Berichterstatter, habe natürlich Wahnsinnserinnerungen dran. Und wie muss das erst für Sie sein? Der im dritten Anlauf in Italien 1990 Weltmeister geworden ist. Und wir schauen uns ein paar Szenen aus diesem Film an.
Man kam wieder zueinander, Ost- und Westdeutschland.
Fußballweltmeister 1990.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir da am Pool Blödsinn gemacht haben.
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Und Franz schimpft.
So habe ich noch nie erlebt.
Was haben Sie den Spielern gesagt eben in der Kabine?
Das kann ich hier nicht wieder tun.
Und was gibt er? Er gibt Elfmeter.
Ja! Einzigartig.
Tor für Deutschland 1:0.
Ja.
Ich bin ganz sicher, Sie haben das nicht zum ersten Mal gesehen, aber ich merke, Sie sind gerührt, auch nach so langer Zeit und nach so vielen Wiederholungen, mutmaßlichen dieser Szenen.
Ja, ich habe den jetzt 4-mal gesehen, den Film, und gucke das immer mit anderen Augen. Ist ja sehr viel Fußball jetzt drin, aber das gibt auch natürlich den Vibe wieder, den wir zu der Zeit hatten, 89. Mauerfall. Ich bin als Berliner da besonders
berührt gewesen.
Und natürlich dann auch Wiedervereinigung und die ganzen Fans aus dem Osten, aus Ostdeutschland.
Die kamen nach Italien.
Die haben vor dem unserem Trainingslager, das muss man sich heute mal vorstellen, die haben da gewohnt, kampiert. Die haben die Zelte aufgeschlagen und wir, wenn wir morgens zum Training gekommen sind, da sind die gerade, standen die mit der Zahnbürste am Zelt. Also es ist sensationell, was früher möglich war, was heute einfach unmöglich ist. Eine ganz tolle Atmosphäre. Ja, und die haben das wirklich gut aufgegriffen. Ist kein reiner Fußballfilm oder
Stück Zeitgeschichte.
Zeitgeschichte. Ich bin stolz darauf, dass ich da so ein bisschen mitwirken konnte.
Man hat zwei Spieler gesehen, die mit den Tränen kämpfen da. Das war nicht in Erinnerung an den Gewinn des Pokals, sondern in Erinnerung an die Breme. Ja.
Na, wir haben ja insgesamt 3 verloren. Ja. Franz Beckenbauer ist gestorben, an die Breme und auch Frank Mill. Und jetzt muss ich die Kurve kriegen.
Ich höre auch auf mit Fragen dieser
Art. Nee, wir treffen uns normalerweise alle 5 Jahre, jetzt treffen wir uns vermutlich alle 3 Jahre. Die Einschläge werden kürzer.
Trefft ihr euch, wenn ihr euch trefft?
Letztes Mal haben wir uns bei Adidas in Herzogenaurach getroffen und haben 3 Tage...
Das ist in der Nähe von Puma, ich sage das nur, weil wir öffentlich-rechtlich sind.
Naja, okay, alles klar. Müssen wir die anderen auch noch nennen?
Nein.
Nee, alles klar. Okay. Ja, und da treffen wir uns dann. Und ich habe letztes Mal einen schönen Film gedreht. Das wird dann der Nachfolger von dem da. Wer 35 Jahre feiert. Also es sind schöne Erinnerungen. Und in der Fußballmannschaft, ich weiß nicht, wir hatten immer einen Stinkstiefel drin, normalerweise. Bei uns in
Schöneberg, in Berlin. Einer, der die Stimmung verdirbt.
Ja.
Den hast du doch immer, oder?
aber nicht 90. Ich kann keinen sagen, der.
Und würde sagen, diese offenbar sehr familiäre, freundschaftliche Stimmung, war die auch einer der Gründe, warum ihr gewonnen habt?
Auf alle Fälle, wenn du füreinander da bist. Ich habe mit Lothar Matthäus 1979 angefangen, also das sind 47 Jahre, spielen wir zusammen. Das sind natürlich ganz andere Bande, die können die heute gar nicht entwickeln, weil die gar nicht gewachsen sind. Da müssen andere Qualitäten herhalten. Aber wir haben uns halt gegenseitig geholfen und der Standard war so hoch, du konntest gar nicht runterfallen.
Das heißt, es gab keinen Stinkstiefel, gab es auch keinen, auf den die anderen eingehackt haben?
Nee, aber wir haben uns auch auf den Platz geschlagen. Ich in der Mitte als körperlich sehr robuster ja. Mensch. Da ist Klinsmann, da ist Matthäus. Und es ging nur darum, ein Ball wurde 10 Zentimeter zu weit nach rechts gespielt. Und dann sagte der eine, wenn du nicht in der Lage bist, den Ball an den Mann zu bringen, dann hör doch auf. Und der andere sagt...
Während des Spiels?
Training.
Training, okay.
Training. Und dann flogen die Fäuste.
Und Sie dazwischen?
Und ich irgendwie natürlich, weil ich konnte mit jedem. Und dann stand ich dazwischen und dann...
Welche war denn, war das Ihre Funktion in dieser Gruppe? Waren Sie so ein bisschen der Schlichter, der gute Laune?
Nee, die haben mich nur mitgenommen, weil ich gut Musik auflegen konnte. Und da bin ich dann noch reingerutscht in den Kader.
Es gibt so tausende von Geschichten, die ich gerne abfragen würde. Aber nach allem, was ich verstanden habe, auch aus dem Film heraus, diese großen Barrieren, die es heute gibt zwischen Starspielern und Publikum, die gab es damals gar nicht. Weder bei euch beim Training noch beim Hotel.
Ja, wir sind ja auf die Leute zugegangen. Also ich habe ja, es gibt auch in dem Film eine Story. Ich bin rausgegangen zu den Fans und wir wollten einfach mal nach Como fahren, aber ohne Polizei, ohne Eskorte an den Comer See. Und dann habe ich die Leute gefragt, die hatten da 4 klapprige Mofas.
Die Fans.
Haben uns die ausgeliehen.
Die haben die sofort rausgerückt oder mussten sie selber?
Ja, die haben da Trainingstrikot bekommen und dann war das gut. Nein, das war vollkommen anders. Wir sind auf die Leute zugegangen, die konnten nicht ins Hotel rein, aber vorne immer wieder, wenn wir kamen und so, wir haben uns Zeit genommen.
Hat denn das der strenge Trainer, den Sie damals hatten, also Beckenbauer, hat er das mitbekommen?
Ja, der hat das ja gefördert, weil er einfach...
Nein, hat er mitbekommen, dass sie abgehauen sind auf den Mopeds.
Ja. Er hat das mitbekommen und der Franz hat was Außergewöhnliches gemacht.
Nämlich?
Er hat 4 neue Mofas hinstellen lassen, die auch dann ist verkehrssicher waren.
Ja. Wow. Was für ein Mann. Herr Dikarski, man muss sagen... Sie haben nicht nur 3-mal im Endspiel einer Fußballmeisterschaft gestanden, sondern Sie haben auch 3-mal den WM-Song überlebt, der zu jener Zeit eingespielt wurde, um der Republik gute Laune zu machen. Haben Sie das verdrängt? Oder?
Nein, wir haben Gold geholt.
Wirklich wahr?
Wir haben mit Michael Schanze, mit Peter Alexander und mit Udo Jürgens... Ja. Platten aufgenommen und die haben das so super gemischt, dass das richtig nach Musik klang. Ja.
Wollen wir, ich finde, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es klang jedenfalls. Wir schauen uns mal 1990 den Song an.
Ach du meine Güte, jetzt geht's los.
Ja.
Nein.
Ich kann
so gut wie ich.
Aber die Rassel, wer hat denn die Rassel in der Hand gehabt?
Klinsmann, glaube ich, oder? Okay. Ja. Das hat ein bisschen gerasselt.
Ich meine, warum hat denn das aufgehört, diese Übung? Also einen Song einzuspielen vor der WM.
Weiß ich nicht. Die haben 1994 nochmal mit den Village People was gemacht.
Ja.
Und von da ab irgendwie, also ich finde das toll.
Wäre das was Reizvolles, also Johannes, für dich?
Absolut. Wir versuchen das auch heute immer noch, auch die Songs unterzubringen. Und das ist natürlich ein Traum, auch mit der Fußballmannschaft solche Lieder aufzunehmen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Fußballer mehr für sich sind. Also jeder für sich einzeln, jeder in seiner Musikwelt ist und in seinem Genre. Die haben ja auch immer die Kopfhörer auf und so. Jeder ist in seiner Konzentrationsphase. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass so Leute überhaupt gemeinsam zusammen singen.
Ja, also wir können einen Appell an DFB richten. Hier gibt es jemanden, einen hoch angesehenen Musiker, ja, der wäre dabei.
Ich wäre bereit, ich würde sogar Geld dafür bezahlen. Das macht
wow. Aber du müsstest alles selbst singen. Ja. Das wäre ein Traum, aber...
Ja, aber die Technik ist auch besser geworden. Wir kriegen alle Stimmen gerade gezogen. Genau.
Wir haben vor kurzem einen aus dieser Wundermannschaft von 1990 getroffen. Und Sie können sich vorstellen, dass er, als er Ihren Namen hörte, so bei ihm alles geklingelt hat. Und er schickt Ihnen einen kleinen Gruß.
Ja, lieber Litti, viel Glück heute Abend in meiner, ich will nicht sagen Heimatstadt, aber in Bremen habe ich ja lange gespielt. Ich weiß, das ist ein toller Interviewpartner. Erzähl nicht so viel, ja, aber pass ein bisschen auf, was du erzählst. Ne? Aber du machst es gut. Alles Gute.
Das war Rudi Völler. Das wunderbare Rudi Völler, der vor nicht allzu langer Zeit auch hier zu Gast war und in seiner kargen Art so immer auf den Punkt genau die Pointe gesetzt hat.
Absolut, ja, das ist super.
Was meint er denn nicht alles erzählen? Gab es viele Sachen, die in dem Film nicht zur Sprache kamen?
Es gab Weltmeisterschaften, ich trinke keinen Alkohol und ich war sehr beliebt sehr beliebt als Fahrer.
Ah.
Als Nachtfahrer.
Um sozusagen die
ganze Crew einzupacken. Und dann, wir haben ja 82, haben wir ja, wie ist das, Schluchsee hatten wir ja gehabt. Und da hat schon mal der ein oder andere ein bisschen mehr getrunken.
Aber ihr hattet keine eigenen Fahrer damals?
Nein, das war ja der offizielle Part.
Das war ein Trainingslager, der
Das war abends. Und
wenn sie unerlaubt rausgegangen sind.
Ah ja, das kann ich jetzt auch nicht so.
Die Geschichte kenne ich auch aus München. Ne? Ja. Bayern-Spiele, P1 und so weiter. Ja.
Wir sind also
unsere
dann,
Jugend, genau. Ja.
Wir sind dann abends, weil es halt langweilig war, sind wir noch mal ein bisschen feiern gegangen. Und dann hatten wir uns einen VW-Bus.
Gab es auch jemand, der euch den geliehen hat?
Ja, oder das habt ihr muss euch ja den besorgt? Über bestimmte, wir haben ja Kanäle, ich habe ja Kanäle gehabt. Ich bin ja so wie so ein kleiner Händler. Ich habe überall, dann bietest du da mal was an und kriegst dafür was. Und habe ich dann, sind wir dann mit dem Bus gefahren. Fürchterlich, nachts hast du nichts mehr gesehen über Landstraße und so. Und aber alle unversehrt wieder nach Hause gebracht am frühen Morgen. Also du musst halt vor dem Frühstück zurückkommen. Ne?
Ich möchte wahnsinnig gerne noch zwei Sachen sagen. Zum einen, dass Sie sehr bald in Köln zu Ihrem 66. Geburtstag im Theater auftreten werden. Und zwar mit einem Stück, das er selbst geschrieben, choreografiert
hat. Darf ich das mal kurz zeigen?
Ja, natürlich.
Ja.
Man sieht jetzt einen schönen Bauch.
Ja, den Bauch auch.
Ja, das ist das.
So.
Wir haben gerade vor der Sendung jedem erklärt, mach
dass er seine
nicht
Bücher
Promo
nicht in die Kamera halten soll. Macht er ja auch nicht.
Das hat das hatte ich nicht verstanden. Das ist doch kein Buch.
Also auf diese Weise möchte er, was ich wahnsinnig charmant finde, seinen 66. Geburtstag feiern.
Feiern und es gibt eine Show.
Vom Feinsten und so, wie man sie jetzt gerade erlebt hat. Können wir uns alle vorstellen, was sie auf der Bühne bringen?
Ja, aber wirklich. Es gibt auch Tränen. Es gibt wirklich Tränen. Und es gibt zwei Superstars, die kommen auch.
Die kommen noch dazu?
Ja, und ein Nationalspieler, der eigentlich im Knast sitzen müsste, weil er Körperverletzung begangen hat, aber nie verfolgt wurde.
Okay, das klingt wirklich, das ist ein toller Teaser, der jetzt.
Außerdem tragen mich zwei Frauen, müssen sich zwei Frauen von der Bühne tragen, weil es nicht mehr geht.
Ich habe eine letzte Frage, Herr Littbarski. Und Sie haben mal gesagt, ich habe mein ganzes Leben für den Fußball gegeben.
Ja.
Worauf haben Sie denn dann verzichtet?
ich schicke die den Link für die Tickets, weil das ist eigentlich das Hauptthema meiner Show, meiner Bühnenshow. Ich habe auf alles verzichtet. Es gab nur Fußball und das Leben lief rechts und links an mir vorbei. Kindergeburten, Freundschaften, blieb alles rechts und links liegen. Es ging nur darum, das nächste Spiel zu gewinnen und das nächste und das nächste.
Und tut Ihnen das heute ein bisschen leid?
Ja, natürlich tut mir es leid, besonders für die Personen, denen du wehgetan hast. Aber das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und ich wäre auch nicht natürlich so erfolgreich gewesen. Aber da gibt es eben auch harte Momente.
Herr Littbarski, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
So, wir haben gerade schon was gelernt, nämlich, dass unser nächster Gast in ihrer Jugend Außenverteidigerin beim Fußball war. Sie hat dann aber später noch Tiermedizin studiert und ist heute als Artenschützerin unterwegs für die Doku-Reihe auch Terra X, auch als Moderatorin im ZDF. Sonntag läuft eine neue Folge um 19.30 Uhr und wir freuen uns immer, wenn sie bei uns ist und uns darüber erzählt, weil wir auch ein großes Herz für Tiere haben. Herzlich willkommen, Hanna Ende.
Danke schön.
Hanna, du bringst uns und den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern Erlebnisse aus Borneo mit. Was verbindet dich mit dieser Insel?
Oh, so viel. Ich werde immer gefragt, so, was ist dein Lieblingsland, dein Lieblingsort? Und gerade diese Urwaldinsel Borneo hat so einen ganz bestimmten oder ganz besonderen Ort in meinem Herzen. Ich war das erste Mal 2014 da, noch als Studentin, gerade frisch in der Tiermedizin. Und dieser Regenwald dort hat mich umgehauen. Diese Vielfalt, wenn du dort den Wald betrittst, was du da hörst an Tieren, an Vögeln, an Geräuschen, das ist unwahrscheinlich schön. Das hat mich sehr geprägt, glaube ich, in meinem ganzen weiteren Lebensweg.
Und jetzt warst du wieder da und hast dich mit einem Projekt beschäftigt, mit einem Artenschutzprojekt, ja, mit einer Auswilderungsstation für Orang-Utans. Ich war auch mal als Urlauberin auf Borneo und habe gelernt, dass dort die letzten quasi frei lebenden Orang-Utans mit Sumatra zusammen in dem Dschungel leben und dass man immer nach oben gucken muss, weil die leben in den Baumwipfeln, die sind ganz leise. Und wenn man dann im Dschungel unterwegs ist auf so einer kleinen Expedition, also so eine Touristenexpedition, und da fallen dann so Blätter runter, dann soll man gucken, weil dann kann es sein, dass da oben Orang-Utans von rechts nach links schwingen. Genau. Das hast du auch erlebt, oder?
Total. Und das ist so spannend. Wenn du im Dschungel bist, dann musst du dich auf ganz andere Sinne konzentrieren. Da sind die Augen relativ egal, weil alles grün und dickicht ist. Aber eben das Gehör, wie du schon sagst, ist total wichtig. Weil wenn so eine Nasenaffengruppe da vorbeikommt, die mit den großen Nasen und dicken Bäuchen, das hörst du, das richtig Rambazamba. Aber wenn eben dieses ganz leise Geräusch oder so Blätter fallen runter, man schrucht, ne? Genau, dann weiß man, oh, vielleicht sind das Orang-Utans. Und tatsächlich ist bei dieser letzten Expedition jetzt auch wirklich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil ich war natürlich schon immer Orang-Utan-Fan. Wenn du auf Borneo bist und diese mächtigen Menschenaffen das erste Mal in ihrem echten Lebensraum erlebst, das ist magisch, das ist besonders. Und jetzt durften wir drei Orang-Utans eine zweite Chance auf ein Leben in der Wildnis geben. Und das war für mich wirklich verändernd. Das war toll.
Lass uns einmal einen Schritt zurückgehen. Warum? Mhm. Wir haben ja gerade gelernt, die leben dort noch frei, ne? Orang-Utans. Warum gibt es dann doch einige, die eben nicht frei leben und die in so einer Auffangstation wieder auf ihr Leben in Freiheit vorbereitet werden müssen, ganz aufwendig? Was sind das für Tiere? Was für Schicksale haben die?
Also auf der einen Seite ist der Lebensraumverlust auf Borneo riesig. Die Wälder werden abgeholzt. Jede Minute gerade werden da weiter Wälder abgeholzt für Landwirtschaft, für Ölpalmenplantagen und ähnliches. Aber gerade für die Orang-Utans gibt es noch ein zweites großes Schicksal, und zwar ist das der Wildtierhandel. Eben weil die Tiere so niedlich sind, wenn man diese Bilder sieht mit den großen Augen, das ist ja Wahnsinn, da will man die sofort kuscheln. Und genau das ist das Schlimmste, das ist das Verhängnis für die Tiere, weil die Menschen, die eben aus den Wäldern verschleppen, illegal aufs Festland irgendwo anders hin, um sie zum Beispiel als Touristenattraktionen in Shows auftreten zu lassen, oder manche wollen die als Haustiere halten, und das ist natürlich für so ein kleines Orang-Utan-Baby Baby das schlimmste Schicksal, was passieren kann. Und das war auch mit den drei Kandidaten, mit den drei Orang-Utans, die wir zurück in die Wildnis begleiten durften. Gerade das eine Weibchen, die Kapuan, die musste in Thailand in so einer Show auftreten. Da wurden so Kleidchen angezogen und so. Also wirklich abartig, was Menschen mit Tieren machen. Und sie hatte das große Glück, dass sie daraus gerettet wurde. Und sie kam zurück nach Borneo auf die Auffangstation. Die indonesische Regierung hat da wirklich für gekämpft. Und wenn die Tiere das Glück haben, dann müssen die eben erstmal lernen, was es bedeutet, ein Orang-Utan zu sein, weil die ja nur in Menschenhand waren. Das heißt, sie sind 10, manchmal 15 Jahre auf diesen Auffangstationen.
Wie lange war Kapuan da?
Kapuan war fast 20 Jahre da und wurde darauf wieder vorbereitet, was es heißt, ein Orang-Utan im Wald zu sein.
Wie lange leben die denn überhaupt?
Ach, die werden schon 60, 70.
Wie ein Mensch fast.
Ja, also ähnlich. So ähnlich.
Wie bereitet man denn einen Menschenaffen auf das Leben in der Wildnis vor? Also macht man es vor als Mensch? Klettert man selber in den Baum und sagt, mach nach? Oder?
Ganz genau, Judith. Also, die sind uns so nah. Die sagen so schön bei der Organisation auch vor Ort, die gehen erstmal in den Kindergarten. Da werden sie mit den Schubkarren, was man eben gesehen hat, morgens in den Kindergarten gebracht. Da spielen die mit den Artgenossen. Da fangen die an zu klettern. Die müssen wirklich lernen, wie man klettert. Das machen die Babysitter denen vor.
Und also die menschlichen Babysitter?
Mhm. Genau.
Ich glaube, ich möchte da auch sofort arbeiten.
Oder? Und dann, genau, da sieht man, die sind total neugierig. Das war jetzt in der Schule. Die sind dann schon ein bisschen älter und kommen dann in die Schule. Und dann wird das Essen oben in den Bäumen versteckt, damit sie wissen, wo sie Fressen finden. Ja. Dem wird auch gezeigt, was ist giftig oder was kann man essen. Das ist so menschlich, weil auch die Orang-Utan-Babys in der Wildnis 9 Jahre bei ihrer Mutter bleiben und alles von der lernen. Also die werden alleine aufgeschmissen.
Mhm. Und du bist relativ nah rangekommen auch, ne, an Kapuan.
Absolut.
Ist das möglich, dass wenn man dann dazukommt, du warst ja jetzt nicht die letzten 20 Jahre an ihrer Seite, genau, aber dass man dann so, dass man akzeptiert wird auch als neuer Mensch in diesem Umfeld?
Nur wenn die Babysitter dabei sind. Also ich wäre jetzt nie einfach so dahin gegangen, auf keinen Fall. Das ist ja auch schlecht, weil die Orang-Utans müssen irgendwann auch lernen, dass Menschen Gefahr bedeuten. Mhm. Natürlich am Anfang bauen die diese enge Bindung auf, aber ganz wichtig, wenn sie kurz vor der Auswilderung stehen, sollten sie sich wieder so weit wie möglich von Menschen entfernen, weil sonst geht das gleiche Schicksal ja wieder los. Und deswegen durfte ich natürlich nur mit dem Fachpersonal da vor Ort sein und ich musste auch immer den Abstand wahren. Also manchmal, wenn diese neugierig sind, kommen die eben auf dich zu, aber ich dürfte niemals auf den Orang-Utan selber zugehen. Das ist wichtig.
Man könnte ja jetzt denken, dass es ganz schön hart ist, auch emotional für die Babysitter, weil sie kümmern sich dann, wir haben gerade gehört, 15, 20 Jahre um ein Tier, um es um ein Leben in Freiheit vorzubereiten, dann müssen sie ja auch loslassen.
Ja.
Aber dann war mein zweiter Gedanke, muss jede Mutter ja auch mit ihrem Kind.
Aber die kommen wieder, die
Gutes
Kinder.
Gutes Beispiel.
Naja, die einen so, die anderen so. Wieder. Und sie machen es einem leicht, weil es gibt die Pubertät noch dazwischen.
Ja, die haben die auch. Die
gibt's
haben
die auch.
Die können beißen, die können so fies sein, die Orang-Utans. Also das ist nicht immer nur kuscheln, ganz klar. Aber das stimmt schon. Also gerade als Babysitterin, wenn du die von klein auf begleitet hast, ist das ein schweres Loslassen. Aber ich meine, die haben eine zweite Chance auf ein Leben in die Freiheit. Es gibt gar nichts Schöneres. Also da muss man einfach die eigenen Gefühle komplett weglegen und nur das Beste für den Orang-Utan wollen.
Du warst jetzt dabei bei diesem Moment, als Kapuan in die Freiheit entlassen wurde. Wir haben da auch Bilder. Mhm. Es ging erst los, hier sogar per Fluss in einem Boot und sie war in diesem kleinen Käfig mit dabei. Wie hast du sie wahrgenommen? Hat sie gespürt, was da passiert, was da auf sie zukommt?
Ich glaube schon. Also wir saßen die ganze Zeit auf diesem Boot, stundenlang, und sie wurde immer nervöser, als plötzlich die großen Bäume kamen. Und dieser Moment, wo ich dann den Käfig öffnen durfte und sie die Bäume hochklettert, das war wirklich so, als würde sie wissen, okay, jetzt ist gut. Und dann dieser Blick nochmal zurück. Okay, Leute, ich hab's von hier. Also ihr habt mich begleitet und jetzt kann ich in der Wildnis überleben. Das war so besonders, weil diese Reise, das waren 20 Stunden. Ne? Wir sind mit dem Auto gefahren, wir waren in dieser brütenden Hitze auf den Booten. Sie wurden natürlich alle paar Stunden gefüttert und Trinken gegeben. Aber ich war fix und fertig und müde. Ich glaube, Kapuan war fix und fertig. Und dann war eben dieser Moment und das war so, okay, für uns ist das jetzt das Ende der Reise, aber für sie beginnt ein neues Leben hier. Also,
Judith würde das vielleicht von sich aus nicht sagen, ja, aber in der Redaktion hier haben alle geheult, als sie diese Bilder gesehen haben. Und sie nicht? Kein bisschen?
Doch, also mein Herz ist tatsächlich da auch kurz stehen geblieben. Also gerade dieser Blick nochmal. Also sie hätte ja auch einfach verschwinden können. Aber als sie dann nochmal so zurückgeguckt hat und so, ja, von hier habe ich es. oh, das ist Gänsehaut, das ist ja der Wunsch, so dafür macht man diese Arbeit, deswegen arbeiten die Menschen da Tag ein, Tag aus für die Tiere, 20 Jahre lang, das ist so ein Aufwand, das sind ja auch Finanzen, das ist so viel und dann so ein kleines Stück dem Wald zurückzugeben, das erfüllt einen. Man könnte sich ja auch denken, für so ein Einzeltier, so viel Aufwand, lohnt sich das, aber dieser Orang-Utan hat eben eine Funktion für den ganzen Wald.
Welche denn?
Auf der einen Seite verteilen sie die Samen, sind Fruchtfresser, die machen weite Wege, das heißt, die tun den Pflanzen im Wald total gut, sind so ein bisschen die Gärtner des Waldes. Dann gestalten sie auch die Landschaft etwas um und man sagt immer so, wenn man in einem Wald unterwegs ist, wo man Orang-Utan trifft, dann geht es dem Wald gut, dann ist er gesund.
Ja.
Und das finde ich so ein schönes Bild, um das zu verstehen.
Ich glaube, wir haben gerade alle gemerkt, auch bei den Bildern von den kleinen Orang-Utans, das geht sofort ans Herz. Und das geht natürlich auch deshalb ans Herz, weil die haben irgendwie so ganz niedliche Augen, die haben ein Gesicht, das ist uns sehr ähnlich. Wir fühlen da Empathie. Jetzt engagierst du dich ja nicht nur für Menschenaffen, die uns ähnlich sind, wo wir alle sofort sagen, klar, verstehen, wir würden wir sofort unterstützen, sondern auch für, ich sage jetzt mal, Tiere, die wahrscheinlich wenig Lobby haben.
Auf jeden
Fall.
Eine
Muschel zum Beispiel. Weil zu einer Muschel hat man vielleicht ist nicht sofort so die empathische, emotionale Bindung, ja, wie
aber
zu einem Babyaffen.
Genauso cool.
Alle ganz sicher
wirklich
nicht.
Ich bin Koch, was soll ich denn machen?
Oh nein.
Soll ich aufstehen, mal kurz rausgehen?
Nein. Ich will versuchen, elegant überzuleiten auf eine andere Dokumentation, die lief bereits, ist zu sehen in der ZDF-Mediathek.
Da warst du in Finnland unterwegs und hast dich gekümmert um ein Naturschutzprojekt zur Renaturierung von Flüssen.
Ja.
Und dort ging es eben um eine Muschel. Was kann diese Muschel, warum ist sie so wichtig, dass sie im Fluss lebt und nicht auf Alis Teller lebt?
Erzähl ich dir jetzt.
Erzähl's mir bitte.
Die Flussperlmuschel, ein fantastisches Tier. Die kann innerhalb eines Tages so viel Liter Wasser säubern von Schwebstoffen, von anderen Schadstoffen. Du hast danach, das ist wie ein Klärwerk, du hast danach sauberes Trinkwasser.
Gibt es ein Foto davon?
Die kommen, ja, guck mal, da suche ich die, guck mal, das da. Die werden bis zu 300 Jahre alt. Das sind Wahnsinnstiere. Die leben anfangs als Larven, setzen sich dann in die Kiemen von Fischen und reisen damit weiter. Das ist, wenn wir überall in unseren Flüssen Flussperlmuscheln hätten, dann könnten wir daraus trinken. Da wäre Wasserversorgung hier, das ist noch ein Traum. Dann kannst du einfach an reingehen und,
warum
und
haben wir
was
sie
trinken.
Nicht?
Tja, weil der Mensch am Start war.
Wieder
und
wir Mensch. Ich dachte, das heißt, wir Köche.
Nicht nur die Köche, hoffe ich, sondern nein. Verschmutzung der Flüsse ist ein großes Problem, gerade durch die Landwirtschaft, wenn so viel Sediment sich in den Kiesbetten sammelt, dann finden die keine Möglichkeiten mehr, sich dort festzusaugen und zu wachsen. Und manchmal werden sie auch zerstört, gerade wenn Flüsse begradigt werden oder LKWs da durchfahren und so, ist ein großes Problem. Und deswegen war dieses Renaturierungsprojekt in Finnland so spannend, weil die auf der einen Seite das ganze Flussbett umgegraben haben, war eine wahnsinnig anstrengende Arbeit. Ich war ja nur ein paar Stunden da, aber die machen das jeden Tag. Und dann haben sie auch noch versucht, so Stromschnellen in den Fluss wieder zu bauen, um mehr Sauerstoff und mehr Umwirbelungen zu bekommen, damit diese Flussperlmuscheln dort überleben. Ist super anstrengend. Gibt es auch hier in Deutschland noch ganz, ganz wenige. Es wird oft geheim gehalten, in welchen Flüssen die leben, weil die eben so wertvoll sind.
Okay. Mit der Perlen irgendeine Bewandtnis?
Ja, auch ein Problem damals. Also jetzt nicht mehr so groß, aber auch deswegen wurden die sehr viel gejagt, gesammelt für die Perlen. Natürlich total verboten, stehen ganz groß unter Naturschutz. Also auch bestimmt nicht auf deinem Teller.
Also uns wurden die Art der Muschel überhaupt gar nicht angeboten.
Ja.
Von daher, die Muscheln, die ich immer kriege, sind immer aus dem Meer.
Wir haben ja gerade gesehen, dass es eine anstrengende Arbeit ist.
Ja.
Ne? Du hast selbst gesagt, du warst jetzt für den Dreh dabei, aber die Naturschützer dort machen das jeden Tag über Wochen, Monate, Jahre und helfen. Das ist aber auch eine sehr sinnstiftende Arbeit, oder?
Total. Und ich finde das so toll, dass wir eben bei Terra X auch genau diese Geschichten erzählen. Also, dass der Orang-Utan natürlich der Wahnsinn ist, aber dass die Flussperlmuschel eben auch der Wahnsinn ist. Und wie wichtig so eine auch Drecksarbeit, Renaturierung von Flüssen für unser ganzes Ökosystem, für den Naturschutz ist. Das ist doch fantastisch.
Ich finde es so lustig, du hast diese wahnsinnig sinnstiftende Arbeit und dann sitzt du trotzdem im Dschungel, an dem Ort, wo du so gerne bist, ja, wo du immer sagst, mein Lieblingsort. Und was vermisst du? Den Karneval.
Du, ich bin Rheinländerin.
Den Karneval. Ist es richtig, es wurde mir zugetragen, dass du Karnevalsvideos und Musik dir angehört hast, als dann, du im Dschungel
egal
warst?
Egal auf welcher Forschungsstation, wird das dann laut gespielt. Die Malaysier oder Indonesier, die verstehen ja nicht, ob das jetzt Kölsch ist oder nicht. Ich bin mit denen schon Polonaise durch die Forschungsstation bei 30 Grad. Muss man, das macht man im Herzen.
Gerlich Basti war gerade, da kann er mitziehen.
Ja, klar. Polonaise mit den, das habe ich nicht verstanden, mit den Affen?
Nee, mit den Forschern, mit den Wissenschaftlern.
Das ist das nächste Projekt dann.
Ich komme jeden Aschermittwoch mit einem großen Koffer Kamelle in meine holländische Gruppe und kipp die aus auf den Tisch und alle fangen
und
an, Kamelle,
ne,
zu sortieren.
Super.
Ja, genau.
Sehr gut.
Und die Orang-Utans können jetzt auch Hello und Alaf, oder wie?
Alaf, ich nachmachen. Hoffe, das ist mein Ziel.
Sehr schön. Was du wahrscheinlich nicht vermisst, wenn du in Deutschland bist, also im Dschungel vermisst du, das weiß ich, was du nicht vermisst, sind die handtellergroßen Spinnen, die es auch gibt im Dschungel, oder?
Auf dem Moskitonetz, wenn man morgens aufwacht, so eine Tarantel, so eine Vogelspinne. Oh. Ne? Nee, das vermisse ich gar nicht.
Wir teilen das. Wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht, auf einem deiner letzten Besuche hier, bei einem deiner letzten Besuche. Ich habe eine Spinnenphobie. Du hast auch eine Spinnenphobie. Kann man dann diese Arbeit tatsächlich machen, ohne dass man alle paar Stunden vor einem Herzinfarkt steht?
Ja, hundertprozentig. Also ich würde sagen,
nicht so viele oder wie?
Doch, das ist ja das Schöne, wenn du nachts unterwegs bist, ne, und deine Stirnlampe anmachst, um irgendwelche nachtaktiven Tiere zu suchen. Die haben ja reflektierende Augen, Katzen und so, das kennt man von zu Hause. Aber das Schöne ist auch, wenn du dann nachts durch den Dschungel läufst, hast du so ein Glitzern überall auf dem Boden und auch so die Bäume hoch. Und wenn du genauer hinschaust, ist dieses schöne Glitzer, hat jedes davon 8 Beine. Weil nämlich die Spinnenaugen auch reflektieren. Und dann sieht man plötzlich erstmal, wie viele da im Dschungel leben. Ist gewöhnungsbedürftig, aber das Gute ist
ja... Gerlit Baske fällt gleich in Ohren. Ich habe ein Trauma bei den Spinnen, ja.
Echt? Aber das Schöne ist ja, die gehören ja dahin. Ich finde, das ist völlig legitim, die sollen da bitte alle bleiben. Ich bin ja zu Gast. Und ich würde auch sagen, es ist eben keine Phobie mehr, sondern... Ich weiß, sie zu vermeiden, ich weiß, mit ihnen zu leben, ich gebe ihnen Namen, das hilft manchmal, wenn sie bei mir mit im Zimmer wohnen. Und ich weiß ja, die tun mir nichts.
Gottes Willen, ich stelle mir das gerade vor.
Wir gehen mal zusammen,
Bertha, wenn die Vogelspinne da so genau auf deinem Moskitonetz sitzt. Nee, ja, das wäre nichts für uns.
Nee, dann lieber ein Hanuta, du.
Ali, wie ist das bei dir? Du warst doch gerade in Australien auch für Dreharbeiten, ne?
Ja, tatsächlich. Also vor Spinnen habe ich keine Angst, ich habe eher Angst vor Schlangen.
Ja, ah, nee, ich auch.
Das ist super. Schlangen, ich habe die Inlands-Taipan in Australien gesehen, eigentlich die 5 giftigsten Schlangen der Welt haben wir gesehen und das war schon brutal.
Ja, wie das, Johannes, wie ist das bei dir? Du warst ja auch gerade da.
Ja, Spinnen auch kein Problem. Es sind auch eher die Schlangen, aber hier die heimische Schlange, der Regenwurm, das ist so, das ist kein Scherz jetzt. Ich habe wirklich, ich kann, wenn Regenwurm irgendwo liegt, mache ich einen Bogen drum. Ich weiß nicht warum. Ich meine mich daran zu erinnern, dass meine Brüder mir da mal eine Handvoll in den Pullover gesteckt haben und seitdem diese dicke Tauwürmer und ich kriege jetzt schon wieder schweißnasse Hände.
Das ist ja Wahnsinn.
Also, nur vom Reden.
Ja, Wahnsinn. Also die,
Dann hoffe ich, dass du keinen Kollegen hast, der das jetzt gehört hat, der dann einen Gummiregenwurm kauft und dir den irgendwo hinlegt, weil das hat Giovanni vor der Sendung mit mir gemacht, mir eine Gummispinne auf die Moderationskarte gelegt und ich bin fast gestorben vor Schreck. Wirklich. So okay. Ja, aber ein gefährliches Tier hast du auch getroffen. In deinem Wohnwagen.
Stand, ach so, ja, das war wirklich eine Ente. Ja. Das war wirklich, ich bin um die ganze Welt gereist gefühlt und in Neuseeland, da gibt es ja nicht so viele wilde Tiere, aber das Wildeste war eine Ente, die in unseren Campingwagen einfach reingegangen ist und stand dann da. Und das war mehr Abenteuer habe ich eigentlich nicht erlebt. Wobei, es gab ein Krokodil, da waren wir in New Orleans und da konnte man so Ziplining über Sümpfe machen. Und habe ich noch gefragt, sind denn da unten im Sumpf irgendwelche wilden Tiere, Krokodile etc.? Nein, kein Problem. 2 Tage später kriegten wir aus Deutschland einen Bericht von dieser Zipline-Attraktion, dass da, mit Video sogar, ein Krokodil aus dem Sumpf raussprang und hinter einem, der so mit dieser Zipline schwebte.
Cool.
Habe ich gedacht, Glück gehabt.
Hanna sagt cool, ich denke, oh Gott.
Dann lieber Ente, auf jeden Fall.
Ja, dann lieber Ente. Würde ich auch so sehen. Welches Tier du auch immer triffst im Rahmen deiner Arbeit, deiner Artenschutzprojekte, sei es eine bestimmte Entenart, sei es nochmal eine Muschelart, eine Spinne, ein Regenwogen, was auch immer, bitte komm zu uns und erzähl darüber. Wir lieben es, wenn du das tust. Hanna Emde bei uns hier. Danke.
Vom Dschungel in Borneo verreisen wir nun in die Weite des Universums. Und ich freue mich sehr, dass wir einen unglaublich gut erzählenden Spezialisten hier haben, den Astrophysiker Heino Falke. Herzlich willkommen. Vor knapp 3 Wochen ist ein Meteorit gesichtet worden in Niedersachsen und wenn ich mich richtig erinnere, in Rheinland-Pfalz, da ist sogar ein...
In Koblenz eingeschlagen.
Eingeschlagen.
Im Schlafzimmer, glaube ich.
Genau. Und ich habe bei dem Versuch zu erklären, einem Kind zu erklären, was da passiert ist, gemerkt, ich hatte alles vergessen, wenn ich es jemals verstanden hatte. Was ist denn ein Meteorit?
Eigentlich sind es natürlich nur Steine, aus denen aber unsere Erde entstanden ist. Also diese Meteoriten erinnern uns eigentlich an unsere kosmische Heimat. Denn ganz am Anfang, als die Erde noch nicht gab, dann war alles nur Meteoriten, Steine, Staub. Und die haben sich dann zusammengefunden und haben diese wunderschöne, riesengroße Erde gebildet. Und ein paar kommen halt immer noch, weil die ein bisschen zu spät sind.
Okay, die fallen nachträglich noch
runter. Die fallen nachträglich noch runter, genau. Aber ohne Meteoriten wären wir heute nicht hier. Die haben eigentlich unsere Welt gestaltet. Die haben vielleicht dazu beigetragen, dass die ersten Kontinente entstanden sind. Die haben Wasser gebracht, die haben Kohlenstoff gebracht auf die Erde. Also das sind, ja, es sind Weltenzerstörer, weil die haben auch die Dinosaurier vernichtet, aber sie sind auch Weltenerschaffer eigentlich.
Und das Licht, das von ihnen ausgeht, entsteht wie?
Ja, das ist natürlich eigentlich diese kinetische Energie, die dann frei wird, wenn sie durch die Atmosphäre rasen. Das ist ja eine Explosion, die sie fast auslösen. Mhm. Also ein paar von denen, ich glaube 2013 ist ja einer in Russland explodiert, der hatte 30 Mal die Energie einer Hiroshima-Bombe.
Nee.
Ja, da sind 4000 Gebäude nicht zerstört worden, aber ne, also ist was kaputt gegangen. Aber es ist zum Glück oben in der Atmosphäre passiert.
Mhm.
Ja. Und die haben schon unglaubliche Wucht und Energie, wenn sie hier aufschlagen.
Wir in Deutschland neigen ja dazu, uns irgendwie absichern zu wollen.
Ja.
Deshalb interessiert es mich natürlich brennend zu erfahren, was passiert denn, was sollen wir denn machen, wenn so ein Ding im Vorgarten landet?
Also staunen und sich freuen. Ich habe mich sehr geärgert, ich war nämlich draußen, als dieser Feuerball über Deutschland flog. Ich glaube, ich war 20 Minuten zu früh zu Hause. Und sowas sieht man wahrscheinlich einmal im Leben. Und als Astronom hätte man das gerne mal gesehen. Und das ist so ein Trauma. Ich habe also diesen Feuerball nicht gesehen. Ich habe übrigens auch deine Sendung gesehen aus Finnland. Du hast diese Polarlichter gesehen. Ne? Und ich war so neidisch. Gesagt, ach Mensch, echt.
Aber ich lasse sie nicht so schnell raus vom Meteoriten im Vorgarten. Gefährlich, wenn sie erstmal gelandet sind, sind sie nicht mehr.
Ja.
Aber darf ich denn auch behalten?
Ja, was ist deiner? Der Himmel hat ja den geschenkt, in gewisser Weise. Es ist aber ganz nett, wenn du mal zumindest Rückfrage hältst, ob der vielleicht wissenschaftlich interessant ist. Also wir haben schon Zehntausende von diesen Meteoriten. Nicht jeder einzelne ist vielleicht wissenschaftlich eine Weltsensation, aber es könnte ja sein. Ein paar sind besonders.
Mhm. Sie haben gesagt, das passiert sehr selten.
Also, dass einer in meinen Vorgarten fällt, sehr selten.
Nein, überhaupt, dass Meteoriten runterkommen?
Nein, es passiert ja eigentlich regelmäßig. Also, alle 2 Wochen kommt so ein Meteorit irgendwo runter. Aber die meisten Gegenden sind ja einfach unbewohnt. Oder die kommen über Meer runter.
Werden gar nicht bemerkt zum Teil.
Die bemerken wir gar nicht. Ja, doch, es gibt so Sensorennetzwerke, die also das feststellen. Da hat es so einen Feuerball gegeben. Die hat man entwickelt wegen Atombombentests, ja. Und weil die auch so viel Energie ja produzieren. Deswegen misst man die regelmäßig. Und die ganz großen, die messen wir mit Teleskopen, weil wir den ganzen Himmel sozusagen durchforsten mit großen Teleskopen. Die sehen wir dann schon vorher. Und dazwischen gibt es so ein paar kleinere, die könnten vielleicht dann mal durchrutschen. So.
Okay, und das sind die, über die wir uns dann freuen?
Also solange wir uns freuen, bis sie dann zu groß sind, dann freuen wir uns vielleicht nicht mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Nun wimmelt es ja vor Planeten und Sternen. Wenn Sie sich den Himmel anschauen, haben Sie einen Lieblingsplaneten?
Die Erde.
Weil?
Ja, weil es einfach der wunderschönste ist. Also was auf dieser Erde ist, wir haben es ja gerade eben noch mal gesehen, einfach so ein Dschungel in Borneo. Ja? Das Leben, das sich hier entwickelt hat. Das ist sowas, wir wissen nicht, ob es einzigartig ist, aber es ist sowas Besonderes im Kosmos. Mhm. Wenn wir uns überlegen, wie das alles angefangen hat. Nicht? Wir sind ja alle Teilchen aus dem Urknall. Nicht? Alles in uns war mal in diesem Urknall. Und da waren nur ein paar Atome und dann wurden da Sterne draus. Und irgendwann sind da Atome und Moleküle entstanden und dann sind Planeten entstanden und auf diesem Planeten ist eine Atmosphäre entstanden und dann ist Leben entstanden und das Leben verändert den Planeten. Also diese ganze Reise über 13,8 Milliarden Jahre ist auch eine Reise, ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle, weil es hat viele Katastrophen gegeben, Dinge, wo man gesagt hat, oh Gott, wie kann das nur gut gehen? Und am Ende sind wir hier.
Sie werden auch nicht müde zu sagen, dass wir eigentlich Staubkörner sind.
Wir sind kosmischer Staub. Ja. Wir werden auch wieder zu kosmischem Staub. Wir sind Kinder des Kosmos eigentlich. Und ich glaube, das ist etwas, wir gucken immer so auf unsere kleine Welt und vergessen, dass da so eine große Welt draußen ist, die uns letztlich gemacht hat und diesen Raum geschenkt hat, den wir haben können und der wirklich besonders ist. Also ja, wir suchen nach Leben im All. Wir wissen nicht, ob es den gibt.
Was glauben Sie denn?
Gibt's? Also ich vermute, wir werden irgendwann wahrscheinlich irgendwelche Lebenssignale finden. Aber ob es wirklich intelligentes Leben gibt, die Frage ist ja, haben wir es auf der Erde schon gefunden? Aber gibt es da draußen noch was? Das wissen wir einfach nicht. Es kann sein, dass das wirklich extrem selten ist.
Wozu neigen Sie denn? Eher zu glauben, dass es einen Planet, bewohnte Planeten gibt oder eher zu sagen, nein?
In dem Punkt glaube ich nichts. Da warte ich einfach ab. Weil es macht gar keinen Sinn zu spekulieren, weil es kann, da können vielleicht Hunderte, Tausende sein und vielleicht sind wir die aller einzigen in der ganzen Milchstraße.
Jetzt stelle ich eine richtig lustige Frage, also die gute Laune macht, wenn man ins Bett gehen will. Wird die Erde eines Tages untergehen?
Ja.
Wie lange dauert's?
Absolut. Manche meinen ja, es würde morgen passieren oder so. Also wissenschaftlich haben wir noch eine sehr lange Zeit vor uns. Ja, also ich habe diese Geschichte vom Urknall zur Apokalypse habe ich mir selber geschenkt, so als Buch habe ich das aufgeschrieben und einfach nochmal geguckt, was passiert eigentlich mit uns? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und habe gedacht, oh, das wird sicherlich ein frustrierendes Kapitel, jetzt über den Untergang zu schreiben. Aber das Schöne war, man konnte immer wieder entdecken, ach, da könnte man doch noch ein Stück weiterkommen. Ja, also natürlich gibt es im Moment ein Klimaproblem, aber wenn wir es schaffen, diese Klimaprobleme in den Griff zu kriegen, dann haben wir auch die Möglichkeit, die nächsten 100, vielleicht 500 Millionen Jahre zu gestalten auf dieser Erde und zu überleben. Aber denn irgendwann wird dieser Planet nicht mehr lebensfähig sein, weil die Sonne wird zu heiß werden in 500 Millionen Jahren. Und dann lernen wir besser, wie wir mit diesem Planeten umgehen können.
Wird die verglühen, ne? Also, weil die Sonne dann zu stark
ist. Ja, das noch, ne? Schon noch vorher verdampft eigentlich das ganze Wasser, ja, weil die Sonne zu heiß wird. Irgendwann dehnt sich die Sonne so weit aus, dass wir tatsächlich in der Sonne verschwinden werden. Das ist dann in 7,3 Milliarden Jahren oder so. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, also es lohnt sich noch.
Album raus.
Ja.
Johannes,
gilt
die Wortmeldung noch jetzt?
Ja, ich wollte Sie einfach mal fragen, haben Sie auch zwischendurch mal Angst, wenn Sie diese ganzen Erkenntnisse auch erforschen, immer weiter in diesen Hasenbau vordringen? Also ich finde beim drüber nachdenken, manchmal merke ich so, wie mir ein bisschen warm wird, so wenn man da, an diese Größe denkt und dass man das gar nicht richtig verarbeiten, verpacken kann.
Beängstigt also die Größe des Universums.
Theorien. Ich kenne das, ich weiß, Menschen haben das. Die haben sozusagen Angst vor der Weite und der Größe. Und ich gehe da auf, diese Schönheit, diese Weite zu sehen, weil ich weiß, das ist so meine kosmische Heimat, da komme ich her. Und ich weiß aber auch zu schätzen, dieses kleine Haus, das wir haben, dieser kleine Planet, der so ganz besonders ist, auf dem wir leben dürfen. Mhm. Und den einfach nochmal zu genießen und zu freuen und zu sagen, ja, in dieser Weite ist das wirklich so eine Lebensinsel, die uns geschenkt ist.
Aber der kleine Planet kam dir wahrscheinlich gar nicht so klein vor, gerade bei der Weltreise, ne?
Nee, nicht wirklich. Ja.
Aber ich kann das nachvollziehen. Ich war jetzt in Chile in der Atacama-Wüste an dem riesigen Teleskop. Und
habe ich auch gesehen.
habe ich das erste Mal diesen Wahnsinns-Sternhimmel in diesem Ausmaß gesehen. Diese Klarheit da kann man ja besonders gut beobachten. Ja. Und ich hatte eher so ein, also ich habe mich ganz klein gefühlt plötzlich in diesem riesigen Universum, aber auch total frei. Also ich hatte auch so ein ganz, ganz befreiendes Gefühl und
ich war wunderschön. Und das Besondere, um nochmal kurz zu sagen, Besondere ist, wir sind ja als Menschen hier und es ist ja kein kaltes Universum in dem Sinn. Wir können es ja warm gestalten, dadurch, dass wir geben uns Lieder, wir geben uns Geschichten, wir können lieben und das ist etwas, was andere Planeten und Sterne nicht können. Ja, und dadurch wird dieser Planet eigentlich nochmal besonders, einfach dem Leben, das da sowieso schon ist.
Ein Satz muss Professor Falke, glaube ich, noch vervollständigen. Sie sagen, wenn wir einigermaßen uns anständig verhalten, dann haben wir vielleicht noch 500 Millionen Jahre vor uns. Sind wir auch in der Lage, durch das, was wir dem Klima antun, diese Zeit erheblich zu verkürzen?
Also ich glaube, es kann sehr unangenehm werden. Der Mensch ist allerdings ein Klimaüberlebender. Also wir sind ja entstanden zur Zeit der Eiszeit, in den letzten 2,5 Millionen Jahren, wo es immer wieder Eis und Warmzeiten, und wir sind durch Afrika rauf und runter gewandert und haben uns dem Klima angepasst durch unser Hirn. Dadurch, dass wir miteinander zusammengearbeitet haben, kooperiert, wir haben Methoden gefunden, uns dem Klima sozusagen anzupassen. Und ich hoffe, das ist meine Hoffnung, dass wir, ja, im Moment ist es sehr schwierig, aber dass wir doch lernfähig sind. Ich glaube, wir sind lernfähig und wir lernen jetzt, damit umzugehen. Und wir werden das in 100 Jahren, 1000 Jahren, werden wir sagen, ja, das haben wir geschafft.
Also sind wir Optimist. Das ist seltene
Herr Professor, Sie dürfen nicht verstummen, bevor Sie uns etwas erklärt haben, was, glaube ich, in dieser Runde keiner richtig begreiflich machen kann. Nämlich, was ist ein schwarzes Loch? Wir fragen deswegen, weil Sie zu einer Wissenschaftlergruppe gehören, der es zum ersten Mal gelungen ist, ein schwarzes Loch zu fotografieren.
Ja, und das war auch ein ganz besonderer Moment, auch so ein erhabener Moment, wo man das, was so 100 Jahre Theorie war, auf einmal auf einem Bild sichtbar sieht. Es wird sichtbar. Ich war einer der ersten Menschen, die das gesehen haben. Und das war schon, wow, da schwebst du so über dem Boden, um das sehen zu
können. Also jetzt kommt eine Premiere bei 3 nach 9, der Versuch, verständlich zu machen, was ein schwarzes Loch
ist. Es ist nicht so schwer, es ist einfach unfasslich viel Materie auf kleinstem Raum zusammengepresst.
Aber wie fotografiert man denn ein schwarzes Loch? Ist es schwarz? Oder
Handy raus? Nein.
Ja, oder was ist da? Ja, was sieht man denn da?
Man muss tatsächlich ein Objekt sehen, das so klein ist wie so ein Senfkorn New York von Bremen aus. Und dafür braucht man ein Teleskop, das ungefähr so groß ist wie die Welt. Und zum Glück wissen wir, wie das geht, indem wir nämlich zusammenarbeiten. Auch da ist Kooperation wieder wichtig. Weltweit zusammenarbeiten. Teleskope auf verschiedenen Teilen der Welt werden zusammengeschaltet, digital. Und jeder liefert seine eigene Perspektive. Und am leicht anderen Winkel schaut er dann sozusagen auf dieses schwarze Loch. Und dann kriegen wir die Schärfe eines Teleskops, das so groß ist wie die Welt.
Aber
was ist das schwarze Loch?
Das schwarze Loch. Und vor allen Dingen stimmt es, dass es alles aufsaugt.
Ja, die Schwerkraft ist dann so stark, dass eben nichts mehr entkommen kann, wenn ich eine bestimmte Grenze überschritten habe, dass auch Licht nicht mehr entkommen kann. Das ist so wie wenn wir uns einen Wasserfall vorstellen, ja? Wenn ich ein guter Schwimmer, also Litti ist sicherlich ein guter Schwimmer, glaube ich, Sportler, ne? Der kann gegen den Strom schwimmen vor einem Wasserfall. Aber wenn man einmal über den Wasserfall drüber hinweg ist, über die Klippe, dann kommst du nicht mehr raus. Und genauso ist es bei schwarzen Löchern auch. Wenn ich einmal über der Klippe bin, dann kommt nichts mehr raus. Kein Schrei, kein Lichtstrahl, kein Radiosignal, nichts mehr. Deswegen ist es schwarz. Und drumherum ist es heiß.
Stimmt es, dass, oder ist das ein Ammenmärchen, dass wenn ein Mensch in ein schwarzes Loch, auch wenn es ein kleines ist, geriete, eine Spaghettiform annehmen würde?
Ja, Frage, was für eine lange und eine kurze. Aber es ist passiert bei kleinen schwarzen Löchern tatsächlich. Weil die Füße werden etwas stärker angezogen als der Kopf. Und dann wird man so langsam in die Länge gezogen.
Also fernhalten.
Also fernhalten von den kleinen. Aber bei den großen, also bei den ganz großen, die wir fotografieren, die sind viel angenehmer. Da könnte man reinspringen und man könnte es überleben. Also bis man dann in der Singularität im Zentrum des schwarzen Lochs zerquetscht wird zu einem kleinen Punkt. Aber davor...
Ja, aber meine, zur allgemeinen Beruhigung muss man sagen, es kommt relativ selten vor, dass einer von uns am Rande eines schwarzen Loches steht.
Ja, manchmal schauen wir doch in die schwarzen Löcher in unseren Geldbeuteln.
Ah, das stimmt. Ja, wobei Sie noch etwas auszeichnet, nicht nur Ihre wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht nur dieser Glücksfall, dass Sie ein schwarzes Loch fotografieren konnten, sondern Sie sind ein Wissenschaftler, der eben gerade noch gesagt hat, als es um die Frage ging, sind andere Planeten bewohnt oder nicht? Ich glaube nichts da, sondern ich will Evidenz haben. Aber Sie sind ein Wissenschaftler, der an Gott glaubt.
Das ist wahr, ja. Also wenn man so diese Geschichte sich anschaut, vom Urknall bis heute, und fragt sich, wie kann das sein? Wo kommt das alles her? Dann braucht man eine Hypothese, die sozusagen den Anfang beschreibt. Und die eine Beschreibung, die wir seit Jahrtausenden haben, ist sozusagen das, was nicht geschaffen ist, das, was ist. Ja, und das ist eine Definition Gottes. Und etwas, das wir auch nicht verstehen können, das wir nicht berechnen können, das wir nicht erreichen können, das unerreichbar ist. Und das ist eine Beschreibung dessen, was Gott ist. Aber
Sie machen jetzt zum zweiten Mal Mut.
Ja.
Zum einen, dass wir überleben können, jedenfalls noch 500 Millionen Jahre. Und zum anderen, dass es doch was Göttliches geben könnte.
Irgendwie, ich glaube, dieses Universum ist ein göttlicher Funke in gewisser Weise, ja.
Also ich glaube, man kann jeden nur beneiden, der sie zum Verwandten hat, sei es als Kind oder als Enkelkind, weil sie so wunderbar erklären können. Und all jene, denen sie das nicht direkt erklären können, die können sich an einem Buch von Ihnen und Ihrer Frau erfreuen. Kekskrümel unterm Himmelszelt, das ist schon das zweite Kinderbuch, ja, das Sie geschrieben haben. Es ist, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was Sie gerade uns erzählt haben. Und das war ein Vergnügen. Vielen Dank.
Sehr schön.
Als Sie, Herr Professor, gerade über die schwarzen Löcher geredet haben, hat Johannes Oerding zu mir rübergeguckt und gesagt, schwarzes Loch, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und deswegen kommen wir jetzt vom Universum, vom Weltall, auf die Weltreise, die hinter dir liegt, Johannes. Ja. Denn du hast dich ein bisschen mit unserem Globus beschäftigt, hast möglicherweise auch in die Sterne geguckt abends, aber warst ganz nah verbunden mit der Erde. Wie viele Länder hast du bereist?
Ich freue mich jetzt sehr auf eine Kollegin, die meisten von Ihnen, die uns jetzt gerade zuschauen, kennen aus der Tagesschau, aus den Tagesthemen, aus dem Weltspiegel. Seit 2017 eine Ostkorrespondentin, Türkei, Zypern und jetzt Iran. Also Iran, weil es besonders viel Aufmerksamkeit genießt. Sie sind extra für uns nach Bremen gekommen und haben vorher gesagt, ich kann aber auch im letzten Moment absagen. Mhm. Was für ein Moment wäre das gewesen? Was hätte dafür passieren müssen?
Gut, als ich das gesagt habe, seitdem ist viel Zeit vergangen. Es ist schon viel passiert seitdem. Deswegen, die Messlatte geht irgendwie immer mehr nach oben.
Naja, 2 Wochen her, ja.
Aber also ich glaube, die Entscheidung wäre gewesen, wenn ich in den Iran hätte einreisen können, beziehungsweise die ARD sich dazu entschieden hätte, mich einreisen zu lassen, dann wäre ich lieber nach Teheran als nach Bremen.
Das müssten Sie anders formulieren. Dann wären Sie sogar nach Teheran lieber gefahren als zu uns. Also, oder als sogar zu uns.
Also,
wie ist denn das für Sie, jetzt in Bremen zu sein und nicht in einer der Regionen, wo es im Moment so fürchterlich zugeht?
Also natürlich, es ist ein schöner Ausflug. Also jetzt auch die Geschichten zu hören von den anderen Gästen, holt mich mal so aus diesem Tunnel raus. Beispielsweise, als Sie gerade über das Universum gesprochen haben, da dachte ich mir, Wahnsinn, ich beschäftige mich tatsächlich sehr viel mit dem Universum. Ich habe einen 4-jährigen Sohn und habe mich gefragt, ob Sie nicht auch mal nach Istanbul kommen würden, um das Buch vorzulesen, das Sie geschrieben haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir dachte, Wahnsinn, wir Menschen machen diese Erde kaputt. Und zwar nicht nur eben durch Klimawandel, aber eben auch durch Kriege. Und als ich diesen Meteoriten gerade gesehen habe, dachte ich zuerst an eine ballistische Rakete. Ja. Und das beschäftigt mich gerade einfach den ganzen Tag.
Klar, verstehe ich. Und man muss dazu erklären, es ist nicht so, dass der Iran Ihnen den Zugang verwehrt, sondern dass Ihr Arbeitgeber, die ARD, sagt, eine Abwägung, eine Gefahrenanalyse macht und sagt, im Moment schicken wir dich da nicht hin. Ist das richtig verstanden?
Also vereinfacht formuliert, ja. Es ist so, ich habe ein Visum, wir haben da ein Büro seit, ich glaube, Jahrzehnten und deswegen haben wir Drehgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen in der Theorie. Ich muss dazu alle 3 Monate in den Iran mindestens und dort meinen Pass abgeben. Der wird dann dort einbehalten. Mal dauert das 1 Woche, mal dauert das 2 Wochen. In der Situation, die wir gerade haben, wo Polizeireviere auch angegriffen werden, ist das natürlich nochmal doppelt schwierig. Und das Hauptargument aber der ARD ist, dass sie glauben, dass ich vor Ort eben nicht ausreichend frei berichten kann. Das heißt, ich kann sagen, hier gab es einen Einschlag, dort gab es einen Einschlag, aber ich kann die Analysen, die man von mir erwartet, nicht machen. Ich kann nicht mit all den Leuten sprechen, mit denen ich gerne sprechen würde. Deswegen hat sich die ARD dazu entschieden, dass ich in Istanbul gerade mehr Sinn mache. Aber klar, mein Reporterherz, das blutet. Ja. Aber ich weiß natürlich, ich mache den Job schon lang genug, dass es schwierig wäre, vor Ort da überhaupt was machen zu können.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann waren Sie bis zum 23. Februar im Iran, mhm, und dann am 28. ging es los.
Also ja.
Und als Sie am 23. Teheran verlassen haben, haben Sie sich vorstellen können, dass es 5 Tage später ein solcher Schlag durch die Amerikaner und die Israelis stattfinden könnte?
Ja. Ich habe eigentlich auch schon früher damit gerechnet. Und als ich dort war, und da waren meine Chefs dann, glaube ich, ganz schön nervös, haben wir eigentlich auch schon damit gerechnet, dass es losgehen könnte. dann weiß ich nicht, ob wir anders verfahren hätten, ob ich dann dort geblieben wäre. Das weiß ich nicht. Aber wir haben damit gerechnet, unsere Mitarbeiter haben damit gerechnet und eigentlich so gut wie jede Person, jeder Interviewpartner, mit denen ich dort gesprochen habe, haben eigentlich damit gerechnet, dass es so einen Schlag gibt. Dass es gleich an Tag 1 diesen gewaltigen Schlag gibt, dass direkt der oberste religiöse Führer, politische Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wird, das konnte man jetzt so nicht absehen, aber dass es zu einem Krieg kommt, das wusste im Iran eigentlich jeder.
Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, unsere Mitarbeiter in Teheran, das sind die sogenannten Ortskräfte. Mhm. Und leben die nicht gefährlich, wenn sie für eine deutsche Sendeanstalt berichten?
Und wie?
Sehr. Wie sichern Sie denn die ab?
Also ich würde sagen, das macht 50% meiner Arbeit seit Jahren, mir Gedanken zu machen, was kann ich sagen, was kann ich verwerten, was kann ich am Telefon mit den Kollegen besprechen, was muss gesagt werden, was sollte ich besser weglassen, um die Mitarbeiter nicht zu gefährden, um InterviewpartnerInnen nicht zu gefährden. Wir haben uns daran gewöhnt und die Kolleginnen und Kollegen machen den Job auch schon lange und es ist ihnen ein Anliegen, eben das Wenige, was wir rausschicken können, und Sie haben es ja gerade gesagt, viele der Zuschauerinnen und Zuschauer schauen die Tagesschau, wir schaffen es ja immer wieder, oder meine Mitarbeiter schaffen es immer wieder, Material rauszuschicken. Und ich glaube, allein für diesen kurzen Einblick, den Sie immer schicken können, ist es Ihnen wert, den Job zu machen, aber das Risiko ist groß.
Hier sehen Sie aber, das ist
ja das schönste Foto gewählt.
In Istanbul. In Istanbul, ne? Es geht unter Kollegen. Erzählt man sich, dass Sie dieses Jahr, haben Sie ja diesen roten Schal, dass Sie jedes Jahr sich eine neue Schalfarbe aussuchen und die Schals so aussuchen, dass Sie notfalls auch den Kopf bedecken?
Mhm. Nee, der wäre zu warm für den Kopf. Aber ja, ist ein bisschen Understatement. Die ARD zahlt nicht mehr so gut wie früher.
Katharina, als Sie da im Februar im Iran waren, hatten Sie das Gefühl, dass viele Menschen, oder hatten Sie den Eindruck, oder haben Sie recherchiert, viele Menschen sich so einen Schlag wünschen als Beginn des Zerfalls dieses Regimes?
Es gab viele, die davon gesprochen haben. Es waren eher jüngere Menschen, die gesagt haben, ich wünsche mir für all das, was sie unserer Generation angetan haben. Das war, lag ja diese Proteste im Januar, die lagen ja erst 3-4 Wochen zurück.
Und die vielen Toten.
Und das sind ja, man weiß es nicht genau, mehrere Tausend, manche sprechen von 20.000, 30.000 Getöteten. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die selbst auf der Straße waren, die selbst Augenzeugen waren, wie Menschen neben ihnen von Scharfschützen auf dem Dach in den Kopf geschossen wurden. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass der Hass in den Menschen groß ist. Und deshalb viele junge Leute zu mir gesagt, ich wünsche mir, dass die Amerikaner, die Israelis, wurden auch schon genannt, angreifen und gezielt die Führung töten. Aber ich habe auch mit diesen Menschen jetzt, über die habe ich damals einen Artikel geschrieben, jetzt wieder Kontakt.
Das dauert ja fast
4 Wochen.
4 Wochen. Würden die heute noch so?
Die Frage habe ich Ihnen auch gestellt. Ja. Und die eine Person, die vor 4 Wochen oder vor 5 Wochen mir noch gesagt hat, sie wünscht sich das so sehr, hat jetzt gesagt, sie versteckt sich in ihrem Keller und hat Angst um ihr Leben.
Ja.
Das heißt nicht, dass die Erleichterung und die Freude, dass gewisse Personen aus diesem Regime tot sind, nicht da ist. Im Krieg, habe ich auch schon oft gesagt, gibt es diese Gleichzeitigkeiten einfach. Und ich glaube, wenn man eben sich nochmal auf die Ereignisse im Januar besinnt und auch auf das, was in den letzten Jahren passiert ist, dann kann man diesen Hass, diese Wut auch nachvollziehen. Aber gleichzeitig kann man sich, glaube ich, auch denken, wenn ich da sitze mit meinem, wenn ich überlege, ich würde da jetzt sitzen mit meinem 4-jährigen Sohn, dass ich Angst hätte um das Leben meiner Familie.
Trauen Sie sich eine Vorhersage zu, wie lange dieser Krieg noch dauern kann?
Also ich glaube, er wird nicht so schnell enden. Und selbst wenn es zu einer Waffenruhe oder mittlerweile nennt man das ja alles Deal kommen wird, dann wird alles, was passiert ist, die Menschen vor allen Dingen im Iran, aber auch in der Region, einfach noch nachhaltig lange beschäftigen. Weil eine große Angst, die mir immer wieder skizziert wurde, der Menschen schon vor 5 Wochen war, was ist, wenn Donald Trump ab einem gewissen Punkt, man nennt ihn ja in Amerika Taco, vielleicht mal die Erklärung, Trump always chickens out, also er zieht sich eben zurück. Und das sehen wir ja gerade auch wieder. Vielleicht macht er einen Deal, vielleicht wird ihm das doch zu heiß, vielleicht sind ihm die Ölpreise zu sehr gestiegen. Er geht zurück und hinterlässt dann die Zivilbevölkerung mit einem angeschlagenen, mit einem angeschossenen Regime, dass die Wut noch mehr an der eigenen Bevölkerung auslässt. Das ist eine Angst.
Nicht, möglicherweise.
Das ist eine Angst, die viele haben. Wir sehen das jetzt schon. Es gab viele Festnahmen jetzt schon von sogenannten Saboteuren, Söldnern Israels nennt sie das Regime. Und das ist die große Befürchtung, die viele haben. Und ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man auf der einen Seite Angst hat, dass der Krieg endet, aber auf der anderen Seite auch Angst hat, dass er weitergeht. Also ich glaube, dass viele Menschen sich da gerade echt in der schwierigen Situation befinden.
Viele, die uns jetzt zusehen, werden sich fragen, ist es gefährlich, wenn sie im Land sind, für Sie, nicht nur für die Mitarbeiter, die jetzt noch da sind, sondern auch für Sie, die Leiterin dieses Büros ist und immer wieder zwar rauskommt, aber wenn Sie am Ort drehen, gibt es da Situationen, wo Sie sagen, das ist heikel?
Ja, wir haben schon viele heikle Situationen erlebt und ich glaube, als Reporterin gewöhnt man sich dann oft an vieles und erst so, es gab Situationen, wo ich erst ein Jahr später mir dachte, oh, das war eigentlich nicht gut, das hätte uns nicht passieren dürfen oder
Sie haben doch zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, waren Sie bei der Trauerfeier für einen erschossenen
Raisi, der Präsident, der mit dem Hubschrauber abgestürzt ist.
Sorry, genau, der da ohne Einwirkung von Amerikaner oder Israelis abgestürzt ist. Und da haben sie gedreht. Mhm. Und der Laie denkt, da müssten doch eigentlich lauter Geheimdienstmenschen sein und sie versuchen zu hindern oder irgendwie ihnen das Handwerk schwer zu machen.
Also jetzt sprechen Sie eine Szene an oder ein Erlebnis, das mich tatsächlich bis heute beschäftigt, weil wir waren auf dieser Trauerfeier, wir sind da hingeflogen nach Teheran, es gab 3 Tage Trauer. Und ich habe mich da auf die Straße gestellt, habe berichtet, dass es die Anhänger des Regimes gibt, die auf diese Trauerzüge gehen. Ich habe aber auch gesagt, es gibt auch viele Menschen, die mir gesagt haben, sie sind froh, dass er tot ist. Er war Richter, Staatsanwalt, Führender in den 80er Jahren und hat tausende politische Häftlinge zum Tode verurteilt. Und bei einer dieser Schalten hat sich dann plötzlich eine Menschenmasse um mich herum gesammelt und ums Team waren 3 Leute, Regimeanhänger. Und plötzlich erst wurde es laut und dann haben sie uns körperlich angegangen. Und das war 10 Sekunden, ich hatte das schon auf dem Ohr für eine Schalte vom Morgenmagazin und die wir dann abbrechen mussten und haben dann die Flucht ergriffen, also sind einfach aus dieser Menschenmenge raus. Und normalerweise, also leider kennen das viele Journalisten mittlerweile, es passiert auch auf Demonstrationen, das kann einem auch in Deutschland passieren.
Aber die Frage ist jetzt, war es hier spontan oder glauben Sie, das war organisiert?
Naja, also das geht noch weiter. Wie gesagt, diese Situation kennen viele Journalisten. Wir sind dann raus aus dieser Menge und wir dachten, naja gut, das war's, aber die sind uns hinterher. So weit, dass wir uns in ein Hotel flüchten müssten, das zufällig auf dem Weg lag. Und dann wurde dieser Mob, der immer größer wurde, hat versucht, das Hotel zu stürmen. Wir saßen da und das war das erste Mal, glaube ich, in meiner Reporterkarriere, dass ich wirklich dachte, das war's jetzt. Und dann kamen sie alle. Das war für mich eine Lehrstunde, wie die Islamische Republik funktioniert in einer Stunde.
Kamen sie alle, heißt was?
Geheimdienste. Mhm. Es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere. Milizen, Polizei. Und sie haben sich um uns gestritten. Jeder wollte mit uns sprechen. Jeder wollte uns befragen. Die gehören mir, die gehören mir. Also die kannten sich auch untereinander nicht. Und wir sind dann, lange Rede, da rausgekommen aus dieser Situation, aber wir haben das Ganze analysiert. 2 Tage später gab es dann einen großen Bericht über mich im Staatsfernsehen.
Was Sie für eine böse Journalistin sind.
Genau.
Die Realität verzerrt.
Und es gab eben auch Bilder. Und deswegen, zu Ihrer Frage, im Nachgang gehen wir schon davon aus, dass das Ganze auf irgendeine Art und Weise organisiert war. Aber das ist das, was ich meinte. Wenn man zu lange drüber nachdenkt, kann man den Job nicht mehr machen. Es ist dann tatsächlich ein Jahr später, als ich in einer völlig unbedrohlichen Menschenmasse war. Assad war gefallen, der syrische Langzeitdiktator. Und ich stand in Syrien oder an der Grenze und war umringt von Syrern, die gefeiert haben, dass Assad geflüchtet ist. Und plötzlich habe ich schweißnasse Hände bekommen.
Und dann kam das wieder hoch.
Plötzlich, nach einem Jahr, völlig aus dem Nichts. Und das sind so Momente, die dann kommen. Aber wie gesagt, ich versuche nicht so lange drüber nachzudenken, sonst wird es schwierig.
Dürfte ich eine Frage mal stellen?
Na klar.
Sie kennen ja den Iran viel besser als wir alle.
Er war mal ein paar Monate Trainer im Iran.
Ja, ich weiß.
Und glauben Sie, dass der Krieg was verändern könnte?
Also momentan, wenn er jetzt enden würde, dann würde er für die Menschen im Iran nicht viel verändern. Also wenn, dann zum Schlechteren. Momentan liegt die Macht noch mehr als früher bei der Revolutionsgarde.
Und die Angst wäre, dass sie jetzt noch repressiver, noch brutaler vorgehen
würde. Das würde doch aber eigentlich bedeuten, dass nur die Vernichtung des Regimes...
Entschuldigung, aber da müssen sie doch eigentlich mit Bodentruppen rein. Und wir wissen selber ganz, also ganz genau, weil das Iran ist ja zweimal so groß wie Deutschland.
Fünfmal.
Dass du kannst mit Bodentruppen da gar nichts, du kommst gar nicht voran. Weil da sind einfach viele Berge, da brauchen sie nur eigentlich Guerilla-Taktik, sage ich jetzt mal, ausüben. Du kommst, wie willst du das eigentlich, das Problem lösen? Also du müsstest mit Bodentruppen rein, aber du kommst da nicht weiter mit Bodentruppen. Wie soll das denn gehen? Ich meine, also, ich komme ja selber aus dem Osten der Türkei. Ich weiß ja, wie das von der Geografie sozusagen, wie das mit den ganzen Bergen und Hügeln und so schwer ist.
Du sprichst ja eine Frage an, die man sich in Washington auch stellen sollte, die man sich vielleicht auch
hätte fragen müssen
vor diesem Krieg. Also das ist ja, glaube ich, das Grundproblem, das gerade viele Militärstrategen auch sehen, dass die Strategie im Weißen Haus, wir reden jetzt nur vom Militärischen, von der Kriegsstrategie, von der Kriegsführung, dass die nicht klar ist. Und alles, was du sagst, stimmt. Bodentruppen bei einem so riesigen Land ist fast ausgeschlossen. Aber es gibt eben jetzt, ich hatte eigentlich gehofft, nicht nur über den Iran heute zu sprechen und über die Taktik. Aber
Sie kriegen ja mit, es ist spät und trotzdem ist es mucksmäuschenstill. Die Menschen sind einfach interessiert an dem.
Also
wir können es leider nicht so ganz auflösen.
Den Punkt, den du ansprichst, was ich schon rechne, ist, dass es einen begrenzten Bodeneinsatz geben könnte in den nächsten Tagen, vielleicht sogar schon im Persischen Golf rund um die Straße von Hormuz.
Genau, da, ja.
Durch die Amerikaner sind die Elitesoldaten unterwegs. Ich weiß nicht, habe ich heute einen Tag frei, vielleicht sind sie schon angekommen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und das ist das, was ich meine. Es könnte einfach noch sehr lange dauern.
Darf ich zum Schluss, unsere Zeit ist leider vorbei, wir hätten stundenlang zuhören können, aber zum Schluss sagen, ich bin so mit dem Herzen bei den Menschen im Iran und insbesondere bei den Frauen, die so viel Mut gezeigt haben und Durchhaltevermögen. Und Sie sind zwar keine Iranerin, aber Ihren Mut bewundere ich auch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Absolut.
Wenn Sie eine kleine Auszeit brauchen von Krieg und Chaos und schrecklichen Nachrichten, kommen Sie nach Bremen und erzählen Sie uns, was Sie dort erlebt haben.
Danke, komme ich gerne. Biremen sagt man übrigens in der Türkei.
Was heißt das, Biremen?
Biremen.
Auf Wiedersehen.
Biremen.
Bremen.
Türken und Iraner können die Konsonanten nacheinander nicht aussprechen. Deswegen, heute beim Einchecken habe ich gesagt, ich möchte bitte nach Biremen.
Biremen.
Biremen. Egal, wohin Sie fahren, ob nach Biremen oder Bremen, Hauptsache Sie sitzen hier.
Danke. Gesund. So, Ali. So. Jetzt wollen wir uns mit deiner Lebensgeschichte beschäftigen.
Reden wir über schöne Dinge, nicht über Krieg.
Ja, also letztlich, wir haben ja gerade schon kurz über die USA gesprochen, aber jetzt völlig anderer Zusammenhang. Etwas Positives, was in den USA existiert, ist ja tatsächlich so ein bisschen diese Möglichkeit, dass man dort vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Das ist so der amerikanische Traum. Und ich habe so gedacht, als ich mich mit deiner Lebensgeschichte beschäftigt habe, eigentlich bist du das ostanatolisch-deutsche Pendant dazu.
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, zu diesem amerikanischen Traum.
Und bist du Millionär?
Er war das auch nicht wirklich Tellerwäscher, aber das werden wir uns jetzt angucken.
Es ist nämlich eine ganz... Ich wasche sehr gerne Teller, ja, nur bei der... Wirklich, jetzt momentan mache ich das sehr gerne im Restaurant. Das beruhigt mich. Entschuldige,
ich habe wir gehen ganz weit zurück. Lieber, also erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass du heute da bist, weil du wolltest eigentlich vor 4 Wochen schon da sein bei uns in der Sendung und hast dann am Tag der Sendung absagen müssen, weil du krank warst. Wie schwer ist das einem Mann gefallen, der so diszipliniert ist und in seinem Leben so oft über eigene Grenzen gegangen ist, um etwas möglich zu machen, zu dem er zugesagt hat?
Es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Es hat mir wirklich, ich habe auch die Sendung dann selber auch angeschaut, du hast es auch angesprochen, und Ferdinand von Schirach war da, und den liebe ich einfach,
Vor allem die Wanderin. Die Frau, die gewandert ist und also, Schirach immer gesagt hat, oh Gott.
Das war, das war auch eine tolle Runde, das ist auch eine tolle Runde, um Gottes Willen, ne, um das geht es gar nicht. Aber es hat mir schon, ich kann nichts absagen. Also vor allem, wenn ich von einer Sache überzeugt bin und liebe, und ich liebe diese Sendung wirklich. Ich meine, ich kenne dich schon sehr lange und dich auch. Und aber es hat ja nach 4 Wochen wieder geklappt, Gott sei Dank. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, natürlich. Ja. Also, wir haben ja gewartet auf dich.
Aber ich denke, wir haben heute frei.
Was glaubst du denn, was bei deiner Karriere mehr geholfen hat? Die Disziplin, die du hast, oder das Talent?
Die Beharrlichkeit, würde ich sagen. Mhm. Leidenschaft, Disziplin. Nicht loslassen, wenn es schwer wird, sondern dran festhalten. Es war bei mir auch nicht immer so, dass ich gesagt habe, also es gab bei mir auch Zeiten oder Momente, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du nicht mehr. Ich war eines Morgens, bin ich morgens wirklich aufgewacht und ich konnte einfach nicht mehr, weil ich jeden Tag 14, 15, 16 Stunden gearbeitet habe. Ich habe gesagt, heute, ich kann nicht mehr, ich gehe nicht in die Arbeit, ich lasse es jetzt. Es war das erste Sternerestaurant, wo ich angefangen habe. Wobei und das ist halt dieses schlechte Gewissen dann in dir, die rechte Gehirnhälfte sagt, Ali, bleib zu Hause. Der bleibt da liegen. Alles gut, ruf dich aus. Dann sagt die linke Seite, spinnst du? Steh auf, du musst in die Arbeit. Du kannst doch die Kollegen jetzt nicht hängen lassen. Das geht nicht, du kannst deinen Chef nicht hängen lassen.
Und wir gucken uns so jetzt mal an, wie das entstanden ist bei dir, dass da quasi rechte und linke Gehirnhälfte oder Engelchen und Teufelchen, was auch immer es ist, so im Wettstreit miteinander sind. Denn das erklärt sich, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt. Okay. Du hast gerade gesagt, dass du Giovanni schon ganz lange kennst. Und wir kennen uns auch schon ganz lange aus deinem Restaurant in Hamburg, haben uns immer mal gesehen. Und ich wusste nicht, was du für eine interessante Biografie hast. Erst jetzt in der Vorbereitung zur Sendung. Deswegen will ich ganz früh anfangen. Und zwar mit deiner Kindheit in Ostanatolien. Mhm. Welche Erinnerungen hast du an diese Kindheit? Wie habt ihr gelebt?
Ganz einfach haben wir gelebt. Eigentlich ohne Luxus, ohne großen Habitus und so. Keine Spielzeuge gehabt, kein Fernsehen, nichts gehabt.
Kein Wasser?
Auch kein Wasser. Unten war Brunnen, muss man mal Wasser hochholen, hochschleppen. Wir haben oben haben wir also ein kleines Häuschen. Unten war die Scheune, da hatten wir Ziegen, Lämmer, ich glaube, 2 Kühe hatten wir gehabt, Hühner und so. Und oben, das war so ein 2-Zimmer-Wohnung, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir gewohnt und geschlafen. Keine Küche, nur Ofenstelle. Und
du
eigentlich bist ganz einfach, ganz primitiv, ja.
Und deine Mutter war da?
Ja.
Und deine Geschwister waren
da? Die wichtigste Person, das war die Mama. Die Mama war immer.
Wo war dein Vater?
Vater, ich glaube in München. Ich habe nur gehört, der ist in München, der ist in Deutschland und arbeitet. Ja, ich habe meinen Vater nur einmal im Jahr gesehen, alle 4 Wochen. Mhm. Also nicht alle 4 Wochen, sondern einmal im Jahr 4 Wochen. Und im Sommer kam der. Wenn er da war, haben wir uns natürlich sehr gefreut. Wenn er gegangen ist, waren wir natürlich wieder traurig. Am schlimmsten war eigentlich, also ich habe keinen Bezug zum Vater gehabt eigentlich, eher zu der Mama. Am schlimmsten war, wenn die anderen Väter am Abend nach Hause gekommen sind von der Arbeit und du wusstest ganz genau, deiner kommt heute nicht. Mhm. Und das macht natürlich als Kind, das tut weh einfach. Ne? Du weißt, wenn der Vater da ist, die anderen Kinder laufen auf ihm zu, die kriegen dann Süßigkeiten oder eine Schokolade und deiner. Dann sagst du, oh nee, und dann drehst du dich um, bist traurig und gehst dann.
Aber es gab ja einen Grund, warum dein Vater nicht da war. Ne? Ja. Er ist als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen, um dort das Geld zu verdienen, das ja auch eure Familie in Anatolien unterstützt hat. Ja. Und deine Mutter hat dort den Laden gerockt, mit dir und deinen Geschwistern, mit dem ganzen Hof, mit dem Anbau von Gemüse, von Obst. Ihr wart ja auch Selbstversorger.
Richtig.
Zu der Zeit. Wann hat es angefangen, dass du dich für Lebensmittel interessiert hast? In dieser Zeit, als jeder ran musste?
Das ging eigentlich bist du ständig, du hast ständig mit Lebensmitteln zu tun, weil als Kind ist es nicht so, dass die Mama gekommen ist und gesagt hat, hast du Hunger, willst du was essen? Wenn du Hunger hattest, bist du einen Baum hochgeklettert, hast einen Apfel genommen und hast gegessen. Oder bist in den Garten gegangen, hast eine Tomate gepflückt und bist dann in die Küche, ein Stück Brot und hast gegessen. Das war jetzt nicht so, wie jetzt die ganzen, also Mütter, wo die jetzt sagen, na, hast du Hunger, magst du kommen, iss was und so. Das war bei uns nicht so. Er ist doch so. Oder es war,
wir fühlen uns alle erwischt.
Ja, alle erwischt. Ich habe ja auch jetzt Kinder, ich behüte sie auch sehr, aber eigentlich, ist es auch nicht richtig. Man muss immer schon die Balance halten.
Also wir können festhalten, eine Kindheit, die, ich will nicht sagen von Armut geprägt, aber von einem sehr einfachen Leben geprägt war. Eine starke Mutterfigur, die auf euch aufgepasst hat und die den Laden gerockt hat, und ein Vater in Deutschland.
Vater in Deutschland, richtig.
Dann bist du, ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, dann bist du mit 10 Jahren...
Oh, du bist
Jahren,
ja sehr gut vorbereitet. Du.
Ja, Respekt. Ich habe es versucht. Ja, weil wir sonst nicht durch dein ganzes Leben kommen, weil da so viel passiert ist. Ich musste mir ein paar Meilensteine raussuchen. Du bist dann mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Da wurde quasi die Familie wieder vereint in Deutschland. Das war 1986. Mhm. Du konntest kein Deutsch, bist dann hier zur Schule gegangen und hast 4 Jahre später deinen Hauptschulabschluss gemacht und hast eine Kochlehre begonnen. Hast also das, was angesetzt war in deiner Kindheit, dieses Interesse an Lebensmitteln und einfach auch, weil man es musste, weil man sich was zu essen holen musste aus dem Baum, umgesetzt in einen Beruf.
Aber ich muss auch sagen, in der Hauptschule, also damals hat man gesagt, ja, jetzt ist so Hauptschule so, ja, die dumm gehen auf die Hauptschule. Damals war Hauptschule noch was wert, so ist es nicht. Ne?
Du konntest kein Wort Deutsch, als du
gekommen bist. Ja, ja, aber es ist
der Schulabschluss, muss man schon sagen. Das war so.
Ja, habe ich gemacht, also mit Ach und Krach habe ich es hingekriegt. Egal, es ist ja trotzdem was aus mir geworden. Also,
wie kam das denn bei deinen Eltern an, dass du eine Kochlehre machen wolltest?
Überhaupt gar nicht gut.
Warum nicht?
Naja, die haben immer gesagt, weißt du, es war so, wenn der Vater uns in der Türkei besucht hat, sind die natürlich die ganzen Verwandten gekommen und der hat Deutschland geliebt, der hat über Deutschland nur Gutes erzählt. Er hat gesagt, wenn du ein Haus baust, du musst dir deutsche Produkte kaufen, wenn du ein Auto kaufst, kauf dir ein deutsches Auto. Der war so wirklich Fanatiker, so ein Deutschfanatiker, ne? Ja, wirklich. Und dann kommen wir hier nach Deutschland. Dann sage ich, ich will Koch werden. Sagt er, bist du bescheuert? Wir sind in einem Industrieland. Ja, warum bist du nicht Elektriker oder Automechaniker oder Autolackierer und hin und her, die typischen Männerberufe? Aber das bin nicht ich. Ich bin ein Ästhet. Ich habe Feingefühl. Ich kann im Internet nichts kaufen. Ich muss immer berühren, anfassen. Ich brauche dieses Gefühl. Und das gibt mir ein Auto zu lackieren. Ich habe noch nie einen Reifen gewechselt, weil ich mich davor ekle. Ja, ist wirklich so. Deswegen kann ich auf dem Internet nichts kaufen, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich eine Hose kaufe. Ich muss die Hose anfassen. Bin ich mit dem Stoff eins, dann kaufe ich mir. Und deswegen habe ich gesagt, okay. Und das Kochen war ja so in der Hauptschule. In der 8. Klasse haben wir auch gekocht. Da gab es einen Hauswirtschaftsunterricht und es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde Koch und nicht Automechaniker.
Und als du so 19 Jahre alt warst, muss es gewesen sein, da warst du Jungkoch, hattest also schon die Richtung eingeschlagen, konntest feinstofflich arbeiten, was dir gefällt, und als Ästhet. Da hat Giovanni sich mal mit deinem Chef unterhalten. Magst du das erzählen, Giovanni? Du hast es mir im Vorfeld der Sendung erzählt.
Ich kam mit dem ins Reden, mit dem Chef, und der sagte, ich habe so einen unfassbar begabten jungen Mitarbeiter in der Küche, der ist 19, Türke. Und seit der Zeit verfolge ich dich. Ich sah dich dann hinter einer Scheibe. Und ich weiß auch noch, wie der Chef hieß. Edra hieß er,
glaube ich. Ja, Karl Edra, ja.
Und das hatte ich vorher noch nie erlebt, dass ein Sternekoch rausgeht und sagt, ich habe so einen unfassbar begabten Mitarbeiter. Ja.
Ich kann mich sogar an den Abend richtig erinnern. Ich war so, glaube ich, 10, 12 Leute und hinten war so ein Separé. Und dann ist er gekommen und gesagt, ja, heute Abend ist auch Giovanni Di Lorenzo, ein großartiger Journalist und so. Und
oh Gott.
Doch. Nein, aber Süddeutsche. Entschuldigung.
Ich wollte eigentlich dich mit der Geschichte loben, aber mach ruhig weiter.
Nein, aber von daher kennen wir
uns die richtige
Geschichte. Ach, wir sind doch unter uns, ist doch schön. Und deswegen weiß ich es, aber ja. Ja, aber er hat mich zum Beispiel, er hat mir die Chance gegeben, in seinem Restaurant als Jungkoch zu arbeiten. Das war meine erste Sternrestaurant. Und früher war das anders. Also, früher, wenn du in einem Wirtshaus oder in einem Gasthaus gearbeitet hast, du bist nicht in ein Sternerestaurant reingekommen, die haben dich nicht genommen, die waren ganz, ganz weit oben, wir waren hier unten. Und wenn der Chef aber von dir oder wenn der Küchenchef von dir überzeugt war, dann hat er dir die Chance gegeben, dann musstest du natürlich auch die Chance nutzen. Ja. Und bei mir war das so, weil ich...
Vor allem zeigt es mal wieder, wie für Leute, die es nicht so leicht haben, wenn sie hier ins Land kommen, wie wichtig es ist, dass es einzelne Menschen gibt,
die an
einen glauben.
Ja? Ja. Ja. Ich muss jetzt wieder ein bisschen zusammenfassen, sonst schaffen wir das nicht, weil es ist ein ereignisreiches Leben. Du hast diese Lehre wunderbar absolviert. Du hast deine ersten Lorbeeren gesammelt bei Menschen, die selber Sterne schon erkocht haben. Du hast vor 20 Jahren dann dir selber einen Stern erkocht, hast eigene Restaurants geführt, in Hamburg zum Beispiel, hast jetzt eins in München und das heißt so wie dein Heimatdorf.
Ja.
Pagot spricht man aus.
Pagot, ja, richtig.
Man denkt, es ist was Französisches, ne? Aber es ist das kurdische Heimatdorf.
Ja, das ist so, das ist eigentlich Zaza. Ne? Ich bin ja ein Zaza-Alevite aus der Türkei und wir haben immer, die Eltern haben zu Hause immer Kurdisch gesprochen, ja, also Zaza gesprochen, da gibt es ja Zaza und Kirmanci, die haben Zaza gesprochen und die haben immer zu unserem Dorf Pagot gesagt, Pagot. Da habe ich gesagt, weißt du was? Und irgendwann habe ich das Restaurant in München eröffnet. Und vorher habe ich gesagt, Ali, wie willst du das Restaurant nennen? Das war gar nicht so einfach. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, Ali, wer bist du? Wo kommst du her? Wo sind deine Wurzeln? Was ist deine Historie? Und habe gesagt, ich bin in Pagot. Da hat das alles begonnen. Und deswegen heißt das Restaurant Pagot.
Und wie oft waren deine Eltern schon in diesem Restaurant essen?
Oh. Die Mama... Das ist auch so. Mein Vater ist 94, meine Mama ist 84. Und die waren noch nie bei mir so richtig essen. Hin und wieder mal kommen sie mal und trinken mal einen Kaffee.
Warum nicht?
Weil die sich nicht wohlfühlen. Weil sie sagen, wir sind ganz einfache Leute und da kommen nur gute und reiche Menschen.
Münchner dazu noch. Münchner.
Ja.
Ali, ich habe mir die Speisekarte angeguckt.
Ja.
Und ich kann schon verstehen, dass deine Eltern, wenn du das sagst, du machst ein Messe-Restaurant auf und dann machst du ja Messe auf höchstem Niveau in der bayerischen Variation, dass sie gar nicht wissen, was sie da bestellen.
Würde ich denen ja helfen, das ist ja nicht das Problem. Aber die wollen nicht an so einem gedeckten Tisch sitzen, weil die sagen, das ist zu fein für uns, wir fühlen uns da nicht wohl.
Setz sie da in die Küche.
Ist da nein, da, ich möchte das ja, also ich möchte, dass sie das sehen, dass sie das erleben oder dass sie das auch so einfach ganz normal wie Gäste sich hinsetzen und das Ganze mal aufsaugen, weil...
Und sich auch mal verwöhnen lassen.
Richtig,
von dir, oder?
Und wenn sie das nicht machen, ich habe Angst davor, wenn ich sie jetzt nicht mehr irgendwann mal habe, dann tut es mir weh.
Ja. Was ist denn ihr liebstes Messe? Sag mal Messe. Messe ist eine Vorspeise, Messe. So, ne?
Viele kleine orientalische Gerichte, so warm, kalt.
Du hast gerade ein Kochbuch darüber geschrieben, was ich jetzt gerne an dieser Stelle einmal erwähne. Welches ist Ihre liebste Vorspeise oder Messegericht?
Pastel Malle Hummus. Magst du das?
Nein.
Jetzt müsst ihr uns erklären, was das ist. Was ist das?
Das ist Hummus. Hummus kennt man ja. Und Pastirma ist eigentlich so wie luftgetrockneter Rinderschinken. Ja? Aber da ist nochmal so eine Glasage oben draus, wie bei den Amerikanern. Du warst in Nashville, hast sicherlich auch sehr viel Brisket gegessen. Mhm. Da ist nochmal so eine Gewürzkruste drauf. Ist nicht mein Taste, aber Hummus esse ich gerne. Pastirma, Hummus.
Aber ja, Ali, hier. Da du gerade Johannes Oerding angesprochen hast, ja. Ne? Ich weiß von Johannes, dass er auch ein Fan der, ich sag mal, orientalischen Küche ist.
Ja, und Döner. Du hast. Ja.
Musiker essen, ja.
Aber Johannes!
Sag mal, er hat ein Tattoo von einem Döner.
Das ist eine Bucketlist, also eine Wunschliste, die ich noch erfüllen muss. Mein Leben, da steht Born, abgehakt. Live, abgehakt. Döner, abgehakt. Jetzt kann ich nur noch sterben. Die. So sehr mag ich Döner, Ali. Wow. Und ich habe heute noch einen Aufruf gestartet an alle meine Bremer Leute da draußen. Wo ist der beste Dönerladen in Bremen? Denn eigentlich wollte mein Team mit mir heute feierlich essen gehen, weil ja die Platte rauskommt. Ich sage, lass mal einen Döner essen gehen. Wir sind in Bremen. Das heißt, wenn nachher nach der Sendung mir noch ein Bremer sagen könnte, wo der beste Döner ist.
Da hinten ist schon eine Dame. Ja. Also da können wir helfen.
Dann gehen wir dahin, Ali. Dann gehen wir dahin, oder?
Aber die türkische Küche ist nicht Döner.
Ich weiß,
ist nicht türkische
Küche.
Ja, das muss man mal auch, ja, Katharina, das musst du mir schon sagen. Also, das ist.
Tut dir das ein bisschen weh, wenn du das hörst?
Schon.
Ja.
Ja.
Aber ist doch klar. Das ist ja eher so ein Mitternachtssnack auch.
Ich gönn's dir ja, aber.
Vielen Dank.
Wenn du nicht mit deinen Eltern deinen Erfolg und den Erfolg dieses tollen Lebensweges feiern kannst in deinem Restaurant, mit wem kannst du feiern? Wo kannst du auch mal sagen, Mensch, ich habe richtig was erreicht?
Ach.
Oder bist du nicht der Typ dafür, der zu diesem Punkt kommt, das auch mal feiern zu wollen?
Also Erfolg ist immer relativ, ne? Was ist Erfolg? Also wo fängt es an?
Du hast einen Stern erkocht, du hast ein eigenes Restaurant, ja, du bist TV-Koch.
Der zwei Sterne hat. Also es musst du, glaube ich, die innere Zufriedenheit muss bei dir irgendwann da sein. Ich glaube, du musst einfach das Gefühl haben, ich bin jetzt angekommen und das reicht mir auch. Und das, da bin ich jetzt zum Beispiel.
Da bist du jetzt?
Ja, da bin ich jetzt. Und natürlich mache ich immer noch, ich überlege mir, wie das in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren ist. Aber ich bin jetzt so weit schon, muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon auch die Lorbeeren ernte und auch mal ein bisschen die Zeit für mich habe. Ich habe vorher nie wirklich, ich habe nur gearbeitet und habe eigentlich nur funktioniert. Und jetzt ist schon mittlerweile so, dass ich auch mal früher gehe, dass ich auch mal Wochenende mal mich mal mit Freunden treffe. Das ist Luxus. Du schaust so, das ist, wofür andere ist es normal in der Gastronomie, ist das Luxus. Ne? Oder mal ab nach Istanbul fliege und einfach mal Wochenende. Also das. Den Luxus nehme ich mir jetzt raus und das tut mir gut und das habe ich mir auch verdient.
Jawohl! Ja. Perfektes Schlusswort! Bravo. Jetzt müssen wir deine Eltern noch ins Restaurant kriegen, dann ist die Bucketlist erfüllt. Eine schöne Sendung.
Wir können uns nur von Herzen bedanken bei dieser Runde. Sie waren wunderschön und wunderschön. Ja. Auch wenn Sie Staubkörner sind, Herr Professor Falke.
Liebte Staubkörner.
Danke allen Studiogästen. Sie haben uns wunderbar unterstützt und danke fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.